Ich eröffne die öffentliche Tagesordnungspunkte des Ausschusses für Digitales und hiermit startet dann auch die Live-Übertragung ins Internet. Und ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, insbesondere die, die sich jetzt dazuschalten. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Besucherinnen und Besucher hier im Saal vor allen Dingen, dass es nicht erlaubt ist, eigene Ton- und Bildaufnahmen zu fertigen und entsprechende Geräte abzuschalten. Und zu Widerhandlungen gegen dieses Gebot können Strafen nach sich ziehen. Oder man kann das Hausrecht hier im Bundestag oder bei diesem Ausschuss auf sich ziehen, entzogen bekommen. Entschuldigung. Genau, und dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 4, den wir öffentlich beraten. Das ist der Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung des Data Acts und zu den geplanten Aufsichtsstrukturen. Das ist eine Selbstbefassung. Und ich begrüße ganz herzlich im Ausschuss einmal aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Anna Christmann. Sie ist die Beauftragte des Ministeriums für die digitale Wirtschaft und Startups. Herzlich willkommen. Frau Vicky Richter ist nicht da. Die hängt, also es wird noch jemand kommen, und zwar vom Referat Künstliche Intelligenz. Sie kommt auf Stichwort rein. Vicky Richter vom Referat Künstliche Intelligenz, Datenökonomie und Blockchain. Dann begrüße ich ganz herzlich aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert. Herzlich willkommen. Und Lars Dietze vom Referat Datenrecht. Wir haben uns geeinigt, dass es ein fünfminütiges Eingangsstatement gibt. Dann machen wir zwei Rederunden pro Fraktion, drei Minuten. Und wir starten, glaube ich, mit dem BMWK. Ist das richtig? Dann übergebe ich. Ihr teilt euch die fünf Minuten und dann starten wir. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, für alle, die das noch nicht oder nicht in Erinnerung haben, 10 Minuten vor Ablauf der Redezeit ertönt ein akustischer Gong, der darauf hinweist, dass da nicht noch weitere, dann sind noch 10 Sekunden da, aber nicht noch mal große weitere Fragebögen aufmachen. Das wäre dann kontraproduktiv. Alles klar. Dann starten wir und ich übergebe das Wort Anna Christmann.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich zum Data Act erneut da sein kann. Wir gemeinsam von BMWK und BMDV ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, jetzt über die nationale Durchführung auch zu sprechen. Ich glaube, einer, bei dem wir auch gerne noch mal Input aufnehmen, weil wir natürlich am Anfang des Prozesses stehen, wo wir jetzt auch noch heute nicht alle Fragen abschließend beantworten werden können, wie es genau läuft, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, wo wir aber natürlich uns in diesen Prozessen befinden und deswegen hier natürlich die Rückmeldung aus dem Ausschuss da auch gerne mitnehmen. Das vorweggeschickt will ich einfach einführen und nur noch mal kurz sagen, wo wir stehen. Das Gesetzgebungsverfahren der EU ist natürlich jetzt abgeschlossen. Veröffentlicht ist es seit 22. Dezember 2023. Und wie Sie wissen, trat der Data Act am 11. Januar 2024 in Kraft und wird nach einer grundsätzlichen Übergangsfrist von 20 Monaten ab dem 12. September 2025 zumindest in weiten Teilen dann EU-weit direkt anwendbares Recht werden. Für uns als Mitgliedstaaten ist die Aufgabe, bis zum 12. September 2025 eine oder mehrere zuständige Behörden zu benennen, die für die Anwendung und Durchsetzung des Data Acts verantwortlich sind. Und hier können entweder eben bestehende Behörden benannt werden oder neue Behörden eingerichtet werden. Das obliegt den Mitgliedstaaten. Wenn man als Mitgliedstaat mehr als eine zuständige Behörde benennt, ist dann ein Datenkoordinator aus diesem Kreise zu identifizieren, die dann die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden erleichtern sollen. Das sind die Rahmenbedingungen, was unsere Aufgabe ist. Und um die Verpflichtungen aus dem Data Act vollständig und bundeseinheitlich zu erfüllen, ist ein Durchführungsgesetz erforderlich, in dem dann die zuständige Behörde und gegebenenfalls der Datenkoordinator entsprechend auch benannt werden. Ziel von unserer Seite ist natürlich zeitnah einen ressortabgestimmten Entwurf für ein solches Durchführungsgesetz zu erstellen. Zentrales Ziel ist es, wie generell natürlich bei der Frage der Umsetzung von EU-Akten, da eine schlanke, bürokratiearme und innovationsfreundliche Struktur, auch was die Behördenfrage angeht, zu erreichen, die dann auch die Voraussetzung bietet, die dazu beitragen kann, das Potenzial der Datenökonomie in Deutschland zu heben. Und das will ich vielleicht nochmal zum Abschluss betonen. Insgesamt sehen wir nämlich den Data Act da als eine sehr positive Chance für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen. Insofern beteiligen wir uns an dieser Umsetzung natürlich sehr gerne.
Also ich habe dem eigentlich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, wir sind gerade in der ersten Phase der Umsetzung bzw. der Planung der Umsetzung. Wir werden einen Stakeholder-Dialog starten, um mit allen auch ins Gespräch zu kommen, die hier natürlich mit dem Data Act auch arbeiten müssen, um dann zielgenau und passgenau eben das Durchführungsgesetz zu veranlassen, auf den Weg zu bringen und die zuständigen Behörden zu benennen und einzubeziehen.
Vielen Dank. Soweit von den Ministerien. Und die erste für die SPD-Fraktion, da hat Anna Kasowski, da sitzt sie, genau das Wort. Bitte schön.
Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch für die Einbringung. Wir bekommen aus verschiedenen Richtungen immer wieder ein Anliegen ganz besonders stark zugetragen, nämlich bitte beachtet, dass die Aufsichtsstruktur nicht weiter zersplittert wird. Schaut, dass es am Ende eine Behörde ist. VerbraucherInnen, aber auch Unternehmen brauchen einen klaren Ansprechpartner. Jetzt hatten wir zumindest rumwabern gehört, dass die BNetzA dafür in Frage kommen würden. Wir als SPD-Fraktion würden das sehr begrüßen. Deswegen würde mich einmal interessieren, einmal die Erwägungsgründe für eine mögliche Auswahl des Datenkoordinators und ob das auch personell entsprechend hinterlegt ist, dass das Ganze auch durchgeführt werden kann.
Soll ich mal starten? An wen geht denn die Frage? Oder wer mag drauf? Anna?
Wer sich berufen fühlt, zu antworten.
Genau, gerne entweder benennen oder wir, glaube ich, kriegen das auch hin, uns hier kurzfristig abzustimmen. Also ich glaube, die Anforderungen teilen wir grundsätzlich, wie sie jetzt beschrieben worden sind, eben möglichst nicht irgendwie zerfasern, nicht unübersichtlich. Das beschreibt ja auch die Frage bürokratiearm und schlank. Das wäre genau unser Anliegen. Deswegen spricht sicherlich einiges dafür, da jetzt auch nicht irgendwie zu viele verschiedene Behörden in den Blick zu nehmen. Dass die BNetzA eine der möglichen Kandidaten ist, ist, denke ich, auch offensichtlich. Insofern ist es klar, dass es eine der Varianten ist, die wir uns anschauen werden. Aber es sind bisher keine Vorentscheidungen getroffen. Das will ich auch betonen. Und dass das immer auch personale Ressourcen mit sich bringt, quasi Aufwand mit sich bringt, ist auch klar. Das muss aber dann natürlich, wie vieles in den entsprechenden Prozessen dann begleitet werden.
Und ich will vielleicht noch hinzufügen, dass es natürlich schon auch Argumente gibt, dass es sehr spezielle Regelungen, auch spezielle Behörden mit speziellem Wissen braucht. Also wir sind ja insbesondere dadurch, dass wir ein sehr technik-ingenieurgetriebenes Land sind, auch hier auch natürlich verpflichtet, diese Dinge auch dann von diesen Positionen her zu betrachten. Also, und deswegen haben wir natürlich auch sehr ausdifferenzierte Behörden in dem Bereich unserer Produkte. Und es kann schon auch Sinn machen, auch die insbesondere dann in einzelnen Fällen vielleicht auch nur ganz speziell zu beteiligen.
Ja, vielen Dank. Reiht sich perfekt an meine nächste Frage, nämlich wir haben ja bereits Behörden, Fachbehörden, die zuständig sind für verschiedene Bereiche und die auch einfach eine unglaubliche Expertise haben. Mir fällt da der Bundesdatenschutzbeauftragte ein, aber auch das Kraftfahrtbundesamt. Wie wird sichergestellt, dass diese Expertise auch mit berücksichtigt wird?
Ich meine, das ist im Grunde auch die Antwort gewesen, die gerade Daniela Kluckert schon gegeben hat. Und das wird die Herausforderung sein. Einerseits möglichst schlank und einfach, andererseits aber natürlich auch angemessen und sektorspezifisch wo notwendig. Das sind Abwägungen, die wir jetzt treffen müssen. Deswegen eben, es sind keine Vorentscheidungen bisher getroffen, aber das sind sicherlich die nicht immer zusammenzubringenden Argumente für das eine oder das andere, die jetzt zu prüfen sind.
Vielen Dank. Und wir kommen jetzt zur Unionsfraktion. Und Franziska Hoppermann hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss mal zu Anfang sagen, dass ich bemerkenswert finde, dass es ein 5-minütiges Eingangsstatement von 2 Häusern gibt, in denen es keine einzige Aussage gibt zu irgendwas, was schon passiert, sondern eine Zustandsbeschreibung, was ist bis wann abgeschlossen gewesen auf europäischer Ebene und was jetzt die Aufgabe ist. Wir sind jetzt aber eigentlich ja 3 Monate weiter und würden jetzt eigentlich gerne wissen, also mal, ich fange mal mit der ersten Frage an, wer ist federführend zuständig für die Umsetzung?
Es gibt eine Co-Federführung. Insofern sind wir deswegen als beide Häuser hier.
Und was ist die Zeitschiene? Was machen Sie, was ist jetzt sozusagen, wenn wir das mal projekthaft betrachten, was machen Sie bis wann? Welche Frage wird bis wann geklärt? Also die erste Frage ist ja, also eine Co-Federführung ist ja maximal komplex. Sie wollten ja vorhin es irgendwie zeitnah, schlank, bürokratiearm. Eine Co-Federführung ist alles das nicht. Bis wann entscheiden Sie, wer sozusagen die Umsetzung als Datenkoordinator, wer die Aufsichtsbehörde ist?
Also es freut mich, dass Sie da quasi ungeduldig sind. Auf der anderen Seite habe ich ja deswegen auch die Fristen nochmal dargestellt, weil das die sind, in denen wir uns natürlich befinden müssen. Wir haben eine Frist, bis wann wir als Deutschland die gesetzlichen Grundlagen und die entsprechenden Behörden benennen müssen. Und diese Fristen sind für uns der Rahmen, in dem wir handeln. Und natürlich sind wir deswegen jetzt am Anfang des Prozesses. Es werden verschiedene Schritte gehen. Daniela Kluckert hat auf den Stakeholder-Dialog verwiesen. Es wäre ja nicht unbedingt zuträglich, wenn wir uns nicht auch mit entsprechenden Verbänden, mit der Expertise in der Gesellschaft da auch beschäftigen würden, diese einbinden würden und daraus dann das beste Modell entwickeln. Es würde ja gar keinen Sinn machen, wenn wir jetzt 3 Tage nach Verabschiedung des Data Acts sagen, genauso machen wir es, ohne mit jemandem zu sprechen. Und deswegen ist es ein ganz geordneter Prozess, an dem wir uns am Anfang befinden. Deswegen habe ich vorhin auch am Anfang gesagt, dass wir uns über Input aus diesem Kreise sehr freuen. Es wäre ja auch schade, wenn wir erst mit dem Ausschuss sprechen, wenn schon alles entschieden ist. Dann könnten Sie nämlich gar keinen Input mehr geben.
Ja, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, sondern es ist ja schon eine Weile her, dass wir das Thema bewegen. Und da ist ja jetzt auch nicht, also ich würde uns nicht als am Anfang des Prozesses bezeichnen. Ich bin auch Mitglied im Haushaltsausschuss. Also wenn Sie erst Mitte 25 sagen, wer es denn machen soll, ist es mit der Frage, wer setzt das wann mit welchen Stellen und welchen Ressourcen um. Tatsächlich irgendwie ist das Kind ehrlicherweise dann schon in den Brunnen gefallen. Also insofern finde ich, könnten wir an der Stelle schon weiter sein. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass für uns die DSGVO zum Data Act, dass das schon ein Switch ist und wir schon einen ermöglichenden Ansatz brauchen, auch in der Aufsichtsbehörde. Und dass das ja auch erfordert, dass die Aufsichtsbehörde andere Fachkenntnisse mitbekommt und auch die, das hat die Staatssekretärin Kluckert ja auch gesagt, andere Fachkenntnisse und andere Informationen brauchen und das ja auch alles aufgebaut werden muss. Wir haben ja gleich noch eine zweite Runde. Ich stelle dann mal weitere Fragen danach.
Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Tobias Bachalle.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau Vorsitzende. Auch ich finde die Ungeduld sehr erfreulich und auch verständlich in dem wichtigen Thema. Ich würde vielleicht in dem Zusammenhang einmal noch mal fragen, beim DDG gab es ja durchaus noch mal längere Auseinandersetzungen, auch im föderalen System, über die Zuständigkeiten. Gibt es denn da vielleicht ein Learning, wie es gelingen kann, jetzt beim Data Act eben diese effiziente, schlanke und vor allem bürokratievermeidende Aufsichtsstruktur hinzubekommen und auch schneller hinzubekommen?
Ja, wir haben ja das digitale Dienstegesetz, Herr Kollege, gleich auch noch im Anschluss. Da können wir sicherlich auch darüber noch mal sprechen. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt die Erfahrungen, die wir in Umsetzung im DSA hier natürlich auch bei der Umsetzung des Data Actes nutzen werden, insbesondere auch zu schauen, wie man da eine effiziente, schlanke und trotzdem sinnvolle Struktur bei den Koordinatoren aufbaut. Insofern lassen Sie mich hier noch mal meine Verwunderung am Ausdruck verleihen. Wir sind natürlich überhaupt nicht irgendwo in einem ungeordneten Prozess oder sonst irgendwas, sondern wir sind tatsächlich in einem sehr guten Zeitplan und sehr gut in der Zeit, um das dann auch am Ende richtig umzusetzen. Beim DSA hatten wir auch viel kürzere Umsetzungsfristen und befinden uns auch da, das möchte ich auch hier noch mal betonen, auch wenn wir gleich noch mal dazu kommen, in einer sehr guten Gesamtgemengelage. Wenn man sich den Rest von Europa anschaut, ist es auch nicht so, dass wir hier mitnichten zu den Letzten gehören, sondern auch da war das ein guter Prozess, der ja dann auch in dieser Woche den Abschluss findet.
Ja, vielen herzlichen Dank. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich wollte mich vor allem über die Motivation der Opposition bei dem wichtigen Thema freuen und nicht kritisieren. Sie haben ja angesprochen, das ist ja im europäischen Vergleich sozusagen, stehen wir bei der Umsetzung immer. Können Sie mal vielleicht ein bisschen ausführen, wie sich die Bundesregierung bei der Umsetzung jetzt mit den anderen Mitgliedstaaten abstimmt, auch vor dem Hintergrund, dass es ja auch europaweit möglichst kohärent sein sollte?
Genau, das ist natürlich einer der wichtigsten Aufgaben, auch hier auf der einen Seite die Umsetzung des Actes als solches in Gesetzesform zu gießen, auf der anderen Seite eine Frühkoordinierung zu machen, eben zu schauen, wie das die anderen Länder machen. Auch immer, das ist auch wichtig, dass man sich anschaut, wie machen das eigentlich Länder, die ähnlich dann auch ticken wie wir, ja, und die man sich vielleicht auch sucht, um dann eine ähnliche Struktur aufzubauen, um dann eben diese Aufsicht dann so zu machen, dass man da insgesamt auf europäischer Ebene vorankommt. Und auch das wird jetzt schon sehr konstruktiv und sehr bestimmt gemacht.
Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
Herzlichen Dank. Ich versuche von einer höheren Flugebene dann überzuleiten zu der ersten Frage. Ich glaube, was klar ist, Datenteilung und all das, was jetzt auf europäischer Ebene gemacht wird, wird ganz wesentlich entscheiden, inwieweit wir unsere Wirtschaft in Europa datengetrieben transformieren können und auch in die Zukunft überführen können. Und deswegen war es sehr wichtig, dass wir das gemacht haben. Und ich glaube auch, ich will jetzt nicht für die Bundesregierung sprechen, aber ich glaube, da muss man das auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Du hast recht in der Annahme, dass sich die Bundesregierung der Tragweite der Umsetzung des Data Acts auf Bundesebene durchaus bewusst ist. Von daher macht man sich da, denke ich, auch sehr intensiv Gedanken. Ich glaube, da sollte man die Kirche auch im Dorf lassen. Eine der wesentlichen Fragen, es wurde auch schon angedeutet, war die Frage der Umsetzungsbehörde. Nur um es nochmal klar zu machen, unabhängig jetzt davon, welche Behörde das sein soll, kann man aber schon mal annehmen, dass es so wie bei der DSA-Umsetzung eine zentrale Behörde sein wird.
Nein, das wird derzeit diskutiert. Es wird auf jeden Fall einen Datenkoordinator geben, der sozusagen der Ober Data Act ist, Umsetzer ist. Aber es wird gerade diskutiert, ob es Sinn macht, das in einer Behörde zu belassen oder eben zu schauen, ob man das sektoral aufteilt und eben die Expertise, die wirklich tiefgehende Expertise, die wir in einigen Behörden haben, da auch zu nutzen. Und insbesondere, wenn es ganz spezifische Produkte sind, die wir hier auch in Deutschland, dem wir weltweit Marktführer sind, die uns ausmachen. So welche Produkte sind natürlich auch von besonderer Bedeutung und auch sehr differenziert beziehungsweise einfach sehr speziell und können eben darauf angewiesen sein, dass auch eine besondere Behörde hier das Know-how hat, um dann auch diese Regulierung zu vollziehen.
Wie sieht das denn mit dem, vielleicht ist das die Frage eher an Frau Christmann gerichtet, in Bezug auf das Dateninstitut, wird das da irgendwie mit eingebunden? Wie wird das aussehen? Vielleicht können Sie darauf eingehen.
Also das sind zwei völlig unabhängige Prozesse, macht glaube ich auch deswegen Sinn, weil das Dateninstitut ja ein flexibler Akteur in Deutschland sein soll, der problemorientiert Use Cases anstößt, wie er das jetzt getan hat mit dem ersten Energie-Use Case. Und es weniger in formale Umsetzungsprozesse, vor allem nicht am Anfang in der Gründungsphase, wo sich ein solches Dateninstitut erstmal aufbauen muss, eingebunden sein soll, wo natürlich viele dann rechtliche Erfordernisse mitkommen, wenn es als eine Umsetzungsagentur direkt für europäisches Recht oder anderes eingesetzt wird. Insofern derzeit unabhängige Prozesse, was, glaube ich, nicht sagt, wohin sich ein solches Institut in der Zukunft mal entwickeln kann, aber sicherlich nicht in der Gründungsphase.
Vielen Dank und Anja, Frau Bengstein für die AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wie wird denn die Bundesregierung sicherstellen, dass die künftige nationale Aufsicht keiner direkten oder indirekten Einflussnahme von außen unterliegt, wie es ja auch im Text der Verordnung festgehalten ist? Wird die nationale Aufsichtsbehörde oder was auch immer dem Parlament dann auch über ihre Arbeit Bericht erstatten? Gibt es da schon Pläne oder Vorstellungen?
Also ich hatte ja gerade eben schon ausgeführt beim Kollege Bacherle, dass wir viel auch lernen von den Dingen, die wir jetzt bei der Umsetzung des DSA machen, also beim digitalen Dienstegesetz und wie wir hier die Struktur aufsetzen. Und auch hier ist ja ein Beirat gefordert und dergleichen mehr. Das heißt, auch hier wird es dann natürlich Berichte geben und Konsultationen geben, wie der Data Act umgesetzt ist. Und natürlich auch immer wird es auch immer Möglichkeiten geben, dass man sich hier auch eben Expertise von außen dazu holt.
Okay. Ein Streitpunkt bei den Verhandlungen des Data Act war ja die Pflicht der Unternehmen, im Falle einer nicht näher definierten öffentlichen Notlage den Behörden Zugriff auf ihre Daten zu gewähren, um eben jene Notlage auch bewältigen zu können. Wie will die Bundesregierung denn sicherstellen, dass es bei dieser Befugnis der Behörden nicht zu einer missbräuchlichen Aneignung von Unternehmensdaten kommt? Wird quasi die Aufsicht selbst auch an der Festlegung einer Notlage oder Feststellung einer Notlage beteiligt sein?
Also es war ja eine zentrale Aufgabe oder es war ein zentraler Punkt von uns als Bundesregierung, als Bundesrepublik Deutschland, dass man hier eben nicht, ich sag mal, missbräuchlich in Anführungsstrichen vom Staat her Daten einfordern kann, sondern dass es dafür eben diese Notlagen braucht. Und diese sind definiert und somit besteht, nachdem wir uns da auch durchsetzen konnten auf europäischer Ebene, auch keine Grund zur Sorge mehr, dass hier sozusagen der Staat von Unternehmen unverhältnismäßig stark Daten sammeln kann.
Sie hatten ja in Ihrem Eingangsstatement schon den Stakeholder-Dialog angesprochen. Mit wem waren Sie denn da konkret schon in Gesprächen? Was waren so die Ergebnisse und wie fließt es auch in Ihren sozusagen Arbeitsprozess ein?
Der Stakeholder-Dialog findet noch statt, das hatte ich ausgeführt.
Dann erstmal keine weiteren Fragen.
Dankeschön. Die Gruppe Die Linke hat jetzt auch 2 Minuten. Anke Dumm-Schaltberg.
Ja, vielen Dank. Es gibt ja Einschätzungen von Fachleuten, die glauben, dass die hohen Erwartungen, die man an den Data Act gestellt hat, eher nicht erfüllt werden, und zwar weder fürs Gemeinwohl noch für Verbraucherinnen und auch nicht für sein Hauptziel, das Datenteilen im IoT-Bereich für die Wirtschaftsentwicklung zu fördern. Ich persönlich glaube, dass außerdem dieses darin verborgene Dateneigentumskonzept mit so AGB-artigen Einwilligungskonstrukten am Ende wahrscheinlich zu mehr Monopolisierung von Daten und nicht zu weniger führen wird. Mich interessieren daher auch vor allem Fragen aus dem Verbraucherschutz. Also Dark Patterns sind ja da verboten, aber wenn es dann am Ende komplexe Datennutzungsverträge wie die gängigen AGB gibt, die kein Schwein liest und niemand versteht, da hat sich doch die Einwilligung als Grundlage für Verbraucherschutz nicht bewährt, also um Schützen vor Tracking und Profilerstellung. Wie sollen dann Privatpersonen die dort definierte informierte Einwilligung in Datennutzungsverträge leisten können?
Also erstmal will ich sagen, dass wir das Ziel natürlich ausdrücklich teilen, dass es zu einer breiteren Nutzung von Daten führt, zu einem breiteren Zugang von Daten, nicht nur für Monopolisten, sondern für eine breite Gruppe an Akteuren, gerade kleinere Unternehmen, einzelne Personen, dass es da natürlich ein Innovationsbooster ist. Insofern wird das sicherlich etwas sein, was wir in der Umsetzung auch in Beobachtung haben werden von Seiten der Bundesregierung, dass es dieses Ziel auch dann verfolgt. So, das kann niemand abschließend voraussehen, denke ich, aber wird ein Ziel sein in der Umsetzung. Die andere Frage ist, wie dann Verbraucherschutzorganisationen auf diese Themen natürlich mit drauf zu schauen haben, mit drauf schauen sollten. Auch das ist aus meiner Sicht eine Frage in der Umsetzung, diese Entwicklungen zu beobachten, um dann genau diese Intention natürlich zu vermeiden.
Als nächste und letzte in dieser Runde hat Johanna Kotar das Wort. Auch 2 Minuten.
Ja, vielen Dank. Die Dateninhaber, die können sich ja weigern, Daten bereitzustellen, wenn sie tatsächlich wirtschaftliche Schäden befürchten für Unternehmen durch die Offenlegung. Die bloße Bewahrung der Geschäftsgeheimnisse gehört nicht dazu. Das sind jetzt sehr schwammige Begriffe, das kann man auslegen, wie man möchte. Wird die Bundesregierung da nachbessern und das eindeutiger machen? Und wie stellt sie sicher denn, dass Geschäftsgeheimnisse für manche Firmen tatsächlich gewahrt werden? auch im Hinblick auf die Konkurrenz?
Also das war ja ein Punkt, den wir sehr intensiv diskutiert haben. Auch bei der Verabschiedung des Data Act war das einer, wo sich die Bundesregierung sehr engagiert hat, da eine gute Balance zu finden. Aus unserer Sicht ist diese Balance jetzt gefunden. Ein Unternehmen muss objektiv nachvollziehbare Gründe angeben, wenn es Daten nicht bereitstellt. Und das wird sich jetzt dann auch in der Umsetzung zeigen, wie das genutzt werden wird. Aus unserer Sicht ist die rechtliche Grundlage dafür jetzt aber sehr klar, dass das Ausnahmen sein sollten und nicht die Regel.
Was hindert den Firmen daran, personenbezogene Daten, die man nicht weitergeben muss, zu mischen mit den generierten Daten, die sie schon haben, damit der Data Act nicht greift? Ist ja theoretisch möglich.
Also das ist jetzt ein theoretisches Szenario. Aus meiner Sicht ist es bei jedem, also Unternehmen müssen ja einen Ausnahmeantrag stellen, wenn sie da rausfallen müssen. Den müssen sie begründen. Und wenn sie dafür Daten mischen, dann ist das erstmal, sollte das nachvollziehbar sein. Wenn das so erfolgen würde, müsste das ja auch bemerkt werden. Insofern das Ziel auf jeden Fall, das als Ausnahmen zu halten.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Wir kommen in die zweite Runde und für die SPD-Fraktion nochmal Anna Kasowski.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde nochmal auf den Bereich möglicher Sanktionen eingehen, weil zumindest mich und uns erreichen immer wieder Stimmen, vor allem von mittelständischen Unternehmen, die aktuell ein Stück weit verunsichert sind von der Kombi aus möglichen hohen Sanktionen und einer Rechtsunsicherheit. Gibt es da schon Pläne oder Ideen aus der Bundesregierung, ob man Befähigungsprogramme oder Leitfäden oder Ähnliches erarbeitet, die da Abhilfe schaffen können?
Also ich glaube, das sind Themen, mit denen wir uns jetzt sicherlich beschäftigen sollten. Insofern würde ich das jetzt unter dem Input aufnehmen, der ja heute auch sehr gewünscht ist und sicherlich etwas sein wird, der jetzt im Umsetzungsprozess zu diskutieren sein wird, inwiefern wir da Unterstützungen liefern können, wer das tun kann, was der Bedarf ist. Das wird, glaube ich, jetzt im Gespräch auch gerade mit den Stakeholdern und Verbänden ein Thema sein.
Vielen herzlichen Dank. Und ja, das war auf jeden Fall auch ein Input. Sie haben ja auch eingangs gesagt, dass es noch ein Durchführungsgesetz für den Data Act geben wird. Haben Sie da schon Ideen, was weitere Themen im Durchführungsgesetz sein könnten? Also bei der nationalen Umsetzung dann am Ende?
Also die wesentliche Aufgabe des Durchführungsgesetzes ist wirklich, die entsprechenden Behörden und den Datenkoordinator zu benennen. Wie viel Spielraum es gibt, noch weitere Themen abzudecken, glaube ich, müssen wir jetzt auch im Laufe des Verfahrens sehen. Aber sozusagen, das ist der zwingende Grund, dass es dieses Durchführungsgesetz braucht, ist die Benennung der entsprechenden Behördenstruktur.
Okay, dann hätte ich noch eine letzte Rolle. Wir haben ja hier auch schon häufiger über das Dateninstitut gesprochen gehabt, wo wir alle sehr, sehr froh sind, dass wir das jetzt eingerichtet haben. Gibt es Überlegungen, ob das Dateninstitut auch eine Rolle mitspielen kann am Ende im Konstrukt Data Act, Umsetzung von Data Act, weil es ja genau darum geht, auch Dinge zu heben und zu gucken und zu verknüpfen, was man an Daten und Research zusammenbekommen kann?
Genau, geht ein bisschen in die Richtung vom Kollegen Funke-Kaiser, dass wir das im Moment nicht planen, das zusammenzubringen, sondern dass es unterschiedliche Prozesse sind, weil wir eben an der Gründung des Dateninstituts jetzt dran sind, vor allen Dingen mit sehr spezifischen Use Cases, um ins Arbeiten zu kommen und dort ja vor allem Potenziale identifiziert sein werden sollen in Deutschland, wo man Datenschätze heben kann, sozusagen Datenteilen befördern kann. Und dass ein so neues Institut vermutlich überfordern würde, in formale Umsetzungsstrukturen mit eingebunden zu sein. Das wäre, wenn, eine Frage für eine perspektivische Entwicklung.
Vielen Dank, aber da kann man ja dann Optionen der Interoperabilität offen lassen. Vielen Dank.
Das habe ich jetzt als Statement gewertet, nicht als Frage. Wir kommen zur Unionsfraktion und da bestreitet auch Franziska Hoppermann die zweite Runde.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Welche Kriterien gelten denn bei der Auswahl des Datenkoordinators?
Also ich kann das gerne noch mal wiederholen, Frau Kollegin. Wir sind am Anfang eines Prozesses, in dem wir uns als Bundesregierung darüber diskutieren, einen Prozess gestartet haben, um zu überlegen, ob es sinnvoll macht, Das ist, ob es sozusagen eine einzige Behörde gibt oder ob es auch neben diesem einen Datenkoordinator weitere vertikal eingerichtete Behörden gibt, deren Expertise in einigen Bereichen sehr besonders ist und die wir deswegen einbinden wollen in den Bereich der Aufsicht über den Data Act. Und das ist der Prozess, in dem wir uns befinden.
Das habe ich verstanden, aber meine Frage ist, nach welchen Kriterien Sie auswählen oder gerade besprechen, wer dabei, wen Sie sich anschauen und wonach Sie das entscheiden wollen?
Naja, also wir entscheiden eben, ob es sinnvoll ist, zum Beispiel zu sagen, man macht eine ganz schlanke Struktur, damit man eben alles sehr bürokratiearm macht, damit man es sehr kostengünstig macht, damit man es sehr schlank macht. Oder man sagt eben, wir glauben, dass wir für einige Dinge doch noch Expertisen von anderen Behörden brauchen, die aber nicht alles abdecken würden in einem Bereich, sondern die nur Zusatzexpertise liefern können und wie wir das einbinden können. Das sind derzeit die Debatten, die wir auf Ebene der Bundesregierung führen.
Das hatte ich schon verstanden. Das liegt ja auf der Hand, dass man unterschiedliche Waagschalen hat. Entweder macht man es singulär, dann hat man es sehr schlank und schnelle Wege. Mhm. Wir müssen ja auch die Verbindung sozusagen zur europäischen Ebene immer noch mitdenken und die Abstimmungsbedarfe und Entscheidungswege und Expertisen. Oder man bezieht sozusagen alle mit ein, die was einzubringen haben. Aber deswegen ist ja meine Frage, wonach entscheiden Sie das am Ende? Sie müssen sich
entscheiden. Sie können doch jetzt nicht glauben, dass ich Ihnen jetzt sozusagen, bevor wir etwas entschieden haben, hier sage, was wir am Ende entscheiden werden.
Nee, ich habe nicht gefragt, was Sie entscheiden, sondern nach welchen Kriterien Sie das bewerten, war ja meine Frage.
Also vielleicht darf ich dann auch noch mal betonen, dass Daniela Kluckert ja gerade genau diese Kriterien benannt hat. Und das wird jetzt zu besprechen sein. Deswegen machen wir einen Stakeholder-Dialog. Wir sind gerne auch interessiert an der Position der CDU-Fraktion dazu. Das sind ja Abwägungen, die zu treffen sind. Das eine Kriterium ist schlank, innovationsfreundlich, bürokratiearm, also was eher für einen zentralistischen Ansatz spricht. Das andere Argument ist, sektorale Expertise einzubringen. Das sind ganz klare Kriterien. Und danach wird jetzt das Modell zu entwickeln sein. Und wir freuen uns da gerne auch über Ihren Beitrag.
Die sich allerdings ja widersprechen, nämlich in Einklang zu bringen, die Kriterien.
Entschuldigung, aber es ist ja ein Spannungsverhältnis, wie es in der Demokratie häufiger vorkommt, dass es nicht die eine eierlegende Wollmilchsau gibt. Und deswegen ist es ja auch ein Entscheidungsprozess, in dem Diskussionen zu führen sind. Und wie gesagt, wir freuen uns da auf Ihre Positionierung.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Tobias Bachalle.
Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt gerade angesprochen, sektorale und zentrale als zwei sozusagen Möglichkeiten. Haben Sie denn Sorge, dass es auch aus föderaler Sicht Interessensbekundungen gibt an einer Aufspaltung der Zuständigkeiten?
Also ich glaube, das ist jetzt nicht das vorrangige Entscheidungskriterium, wo wir es davon ja gerade hatten, sondern es geht wirklich darum, die am besten funktionierende Lösung zu finden. Und da gibt es eben diese verschiedenen Aspekte. Föderale Fragen sind da jetzt, glaube ich, nicht die allerrelevantesten, sondern die entscheidende Frage ist, dass es eine Sinnhaftigkeit gibt, einerseits von der Einfachheit der Verfahren, aber dass natürlich auch die eingebunden sind, deren Expertise dafür entscheidend ist.
Ja, vielen Dank. Sie haben ja auch schon gesagt, es gibt Beteiligung der Zivilgesellschaft, Stakeholder-Beteiligung. Inwiefern sehen Sie denn die Möglichkeit, die Potenziale des Data Acts dabei auch den Stakeholdern jeglicher Art vielleicht auch noch mal näher zu bringen? Oder inwiefern merken Sie vielleicht auch, dass es manchmal noch mal eine Diskussion braucht, um welche Vorteile tatsächlich sich aus dem Data Act ergeben können und ergeben werden? Und wo sind da die Prioritäten?
Also das finde ich einen wichtigen Punkt, der ja auch nochmal auf das Potenzial des Data Acts verweist, das wir definitiv sehen. Ich meine, die Kommission selber hat ein Potenzial von 270 Milliarden zusätzlicher Wirtschaftskraft in Aussicht gestellt. Das ist jetzt eine beispielhafte Summe, aber es zeigt einfach die hohe Relevanz. Und in der Tat ist deswegen der Stakeholder-Dialog, der jetzt eben intensiviert werden wird, auch eine Chance, dieses Potenzial dann nochmal in die Breite zu tragen. Natürlich hängt die Frage am Ende davon ab, wie auch die verschiedenen Akteure die Möglichkeiten des Data Acts selber für sich nutzen werden und in Anspruch nehmen. Ansonsten ist die Wirkung natürlich begrenzt. Und da sehen wir natürlich bei uns auch einen Kommunikationsauftrag, diese Potenziale auch zu teilen, bekannt zu machen. Und das ist sicherlich auch eine Aufgabe jetzt der nächsten Monate.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Maximilian Funke-Kaiser.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal auf die Frage mehr Zentralisierung oder mehr Fokus auf sektorale Ausgestaltung. Der Artikel 37 Absatz 4 Buchstabe A sagt ja explizit, dass ungeachtet des Absatzes 1 in diesem Artikel in den Bereichen, wo besondere Zuständigkeit und besondere Kenntnis in einem sektoralen Bereich so oder so diese sektorale Behörde entsprechende Befugnisse hat. Ist das nicht eigentlich auch ein Argument dafür, dass man auf Basis der so oder so geltenden Regelungen des Data Acts eine zentrale Stelle auf Bundesebene einführt? Da vielleicht auch mal die Frage ans BMWK.
Also na, Sie merken ja schon, das ist so ein bisschen der Kern der Debatte, um den es jetzt gehen wird. Ob man, also es wird ja sowieso in dem Sinne eine zentrale Stelle geben, weil es einen Datenkoordinator geben wird. Das ist ja sowieso unbenommen und der wird am Ende eine zentrale Funktion haben. Zu entscheiden wird sein, gibt es neben diesem Datenkoordinator noch weitere direkte Umsetzungsbehörden. Das können jetzt auch nicht 20 Sektorbehörden sein. Das ist, glaube ich, der Paragraph, auf den Sie auch abzielen, dass Sie natürlich zusätzlich trotzdem eine Aufgabe haben werden.
Ich beziehe mich darauf, dass wir hier gerade eine Debatte führen, die so oder so schon gesetzlich auf europäischer Ebene geregelt ist. Das heißt, wir brauchen diese Frage nicht zu klären, sondern müssen uns ja eher darüber Gedanken machen, wie sieht es dann darauf folgend aus. Weil diese Frage besondere Kenntnisse in einem Sektor ist bereits im Data Act geregelt. Doch genau das ist gemeint im Data Act.
Ja, also ich glaube, so schwarz-weiß sozusagen, wie Sie es jetzt formulieren, ist es nach unserer Einschätzung nicht, sondern das ist ein Hinweis, dass natürlich sektorale Behörden auch Aufgaben behalten und nicht plötzlich alles zu einer zentralen Behörde wandert, was auch richtig und wichtig ist. Das macht aber nicht die Frage, erübrigt nicht die Frage, ob es nicht bestimmte Behörden, das muss jetzt vielleicht auch nicht so sektorscharf sein, dass es irgendwie da jetzt nur um den, welchen Bereich auch immer, ganz spezifisch geht. Aber wir haben natürlich Behörden, die in unterschiedlichen Bereichen eine besondere Datenexpertise auch mit sich bringen, die relevant sein könnten. Und da haben wir einfach bisher keine Vorentscheidung getroffen, ob es dann eine oder mehrere Behörden sind. Ich glaube, das ist nochmal der Kern der Frage. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Diskussion, merkt man ja auch hier, das einmal vernünftig abzuwägen, damit man hinterher, wenn man in die Umsetzung kommt, dann eben da eine gute und sinnvolle und möglichst einfache Struktur hat.
Dann will ich noch mal einen Punkt aufgreifen, da wurde schon angeteasert, aber vielleicht könnten Sie es noch mal konkretisieren. Es soll nicht nur Durchsetzung sein, sondern es soll auch eine gewisse Beratungsfunktion Bestandteil der Behörde werden, damit sich Unternehmen dort auch hinwenden können.
Genau, ich glaube, wo Sie jetzt gerade aufs Gesetz hingewiesen haben, ist auch das ein Auftrag aus dem Gesetz nach unserem Verständnis. Insofern wird das Teil der Aufgaben sein, die einer solchen Behörde dann obliegen werden.
Für die AfD, Frau Bengstein.
Vielen Dank. Meine Frage geht auch noch mal in eine ähnliche Richtung. Gibt es denn bereits konkrete Vorstellungen, wie die Aufsicht sozusagen zwischen Unternehmen, Verbrauchern und so weiter kommunizieren wird? Und könnte man sich diese Aufsicht auch als eine Art Agentur für digitalen Verbraucherschutz vorstellen, also sozusagen noch eine weitergehende Funktionalität?
Also wir richten uns jetzt als erstes natürlich nach den Aufgaben, die sich aus dem Gesetz ergeben und müssen dafür die beste Behördenstruktur finden, über die wir jetzt schon mehrfach uns ausgetauscht haben. Und in erster Linie sind das dann erstmal eben die Funktionen, die sich aus dem Gesetz ergeben. Und da haben wir ja schon gehört, das sind verschiedene, die auch mit Kommunikation zu tun haben. Und das wird sich dann, ne, wenn wir da in der Umsetzung starten, zeigen, wie gut diese verschiedenen Bereiche abgedeckt werden und ob wir Lücken identifizieren, die gegebenenfalls zusätzlich zu schließen sein werden.
Ja. Ich möchte noch mal auf den Stakeholder-Dialog zurückkommen. Gibt es da schon, sage ich mal, eine konkrete Zeitplanung, wann Sie mit wem reden? Werden beide Häuser vielleicht auch, sage ich mal, unterschiedliche Schwerpunkte bei den Stakeholdern legen?
Also der fängt jetzt an und wir werden können das, glaube ich, jetzt noch nicht abschließend sagen. Stakeholder Dialog sagt ja schon, dass es ein Prozess mit mehreren Zwischenschritten sein kann. Das ist, glaube ich, nicht abschließend jetzt schon durchgeplant, wie viele es geben wird und wer alles beteiligt werden wird. Aber wir starten jetzt zeitnah mit einer ersten Runde.
Ich möchte noch mal auf die öffentliche Notlage zurückkommen. Wird die neue nationale Aufsicht denn auch dafür Sorge tragen, dass in diesem Zusammenhang herausgegebene personenbezogene Daten, etwa die Standortdaten von Mobilfunkanbietern, auch tatsächlich anonymisiert bereitgestellt werden und auch zu keinem anderen Zweck genutzt werden?
Das ist genauso, wie Sie es dargestellt haben, im Gesetz so vorgeschrieben. Also ist davon auszugehen, dass das auch so passieren wird.
Danke.
So, und den Abschluss der Runde macht Anke Domscheit-Berg für die Gruppe Die Linke.
Ja, mich kümmert wieder der digitale Verbraucherschutz. Deswegen wüsste ich gerne, ist wie beim Digitale Dienste-Koordinator ein Beirat mit zivilgesellschaftlicher Beteiligung vorgesehen, der unabhängig, transparent und so mit 50% Zivilgesellschaft agiert?
Können wir jetzt noch nicht beantworten, weil dafür ist es zu früh. Aber wir schauen uns natürlich die Beispiele jetzt bei anderen Verfahren an und haben die Beteiligung von Gesellschaft, Zivilgesellschaft transparent natürlich immer als einen Aspekt
im Blick. Also dann hoffe ich, die sind als Stakeholder auch mit eingeladen, dann wünschen die sich das bestimmt. Ich wüsste noch, sind Nachteile möglich nach aktuellem Data Act für Nutzende durch Daten zu Faktoren, die mit ihrem Nutzerverhalten gar nichts zu tun haben? Also zum Beispiel eine höhere Versicherung für ein Auto, das in einer Wohnlage mit höherem Schadensrisiko herumsteht? Da hieß es im November, Abstimmungsprozesse laufen noch.
Kann ich ad hoc nicht beantworten, müssten wir sonst nochmal nachreichen.
Nachreichen ist kein Problem.
Gut, das heißt, da wird eine Antwort nachgereicht. Dann sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Wir nehmen den Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis, danken ganz herzlich für die Auskunft und werden den weiteren Prozess und den Fortschritt natürlich hier sehr eng begleiten und freuen uns auf die weiteren Debatten. So, jetzt machen wir kleinen kurzen Umbau. Und ich wollte mal fragen, ob alle einverstanden sind, dass wir jetzt direkt weitermachen. Weil ursprünglich war nämlich geplant, hier ein paar Minuten Pause zu machen, weil einige BerichterstatterInnen noch in anderen Ausschüssen festgehangen haben. Die sind aber jetzt alle da, soweit ich weiß. Also Jens Zimmermann ist da, Katharina dos Santos-Vinz ist da. Ich sehe die Berichterstatterinnen und Berichterstatter und insofern können wir, glaube ich, dann auch mit dem nächsten Tagesordnungspunkt zügig losgehen. So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Der Entwurf eines Gesetzes der Bundesregierung zur Durchführung der Verordnung EU 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG sowie zur Durchführung der Verordnung EU 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze. Ein sehr langer Titel. Die Bundestagsdrucksache trägt die Nummer 20.10031. Und hierzu wurden verteilt einmal die gutachtliche Stellungnahme auf der Drucksache 20/2628-2 ein Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 20/23-211 sowie ein Entschließungsantrag der Fraktion SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 2023-212. Wir haben eine gemeinsame Debatte. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, gibt es nicht auch noch einen Antrag der Union oder ist der nicht im Ausschuss angesetzt? Ah, okay. Also, wir haben eine gemeinsame Debatte mit B, Unterrichtung durch die Bundesregierung. Und die Stellungnahme des Bundesrates auf Bundestagsdrucksache 2010-281. Habe ich alles vorgetragen, weil das ist ja wichtig, dass wir alles wissen, worüber wir heute diskutieren. So, dann kommen wir nämlich zu der Debatte und ich begrüße ganz herzlich als Gäste im Ausschuss noch einmal die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Herzlich willkommen. Und dabei ist auch Dr. Armin Jungblut, der Leiter des Referats Rechtsrahmen Digitale Dienste Medienrecht. Wir haben uns verständigt in der Obleuterunde, dass wir zwei Debattenrunden machen, fünf Minuten in der ersten und drei Minuten in der zweiten pro Fraktion. Die Gruppe Die Linke erhält zwei Minuten und wir haben ein Eingangsstatement von fünf Minuten vom BMDV. Und dann starten wir jetzt einfach und ich übergebe Daniela Kluckert das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf legen wir nun die Grundlage für die Durchsetzung des Digital Service Act in Deutschland. Dieser betrifft mehr als 5000 kleine Anbieter von digitalen Diensten. Und mit dem digitalen Dienstegesetz modernisieren wir den nationalen Rechtsrahmen und passen ihn an die Vorgaben des DSA auf europäischer Ebene an. Neben einer Überführung der Vorschriften aus dem Telemediengesetz in das DDG regeln wir auch, wer den DSA umsetzt und welche Befugnisse die dafür zuständige Behörde hat. Das DDG regelt darüber hinaus die Bußgelder und Zwangsgelder für Verstöße gegen den DSA. Dies kann zum Beispiel bei Plattformanbieter bis zu 6% ihres Jahresumsatzes sein. In der Bundesnetzagentur, hier haben wir diese Stelle angesiedelt, entsteht dafür eine unabhängige Koordinierungsstelle für digitale Dienste. Sie überwacht insbesondere, ob in Deutschland niedergelassene Anbieter die Regeln der europäischen Verordnung, also des DSA, auch einhalten. Daneben werden die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendschutzmedien und eine von den Ländern noch zu benennende Stelle als Durchsetzungsbehörde für den Bereich Jugendschutz benannt. Und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wird für den ganzen Bereich Datenschutz zuständig sein. Basierend auf den Vorschlägen des Bundesrates werden wir die Transparenzvorschriften verbessern im Verhältnis zum Gesetzentwurf in der ersten Lesung und Klarstellungen bezüglich des Forschungsetats der Koordinierungsstelle vornehmen. Dann gibt es noch einige von der Koalitionsfraktion eingebrachten Änderungen, die wahrscheinlich aber die Koalitionsfraktionen selber vorstellen wollen, denn die bringen sie ja auch ein. Soweit erstmal von mir.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und dann kommen wir in die erste Debattenrunde. Dr. Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist, wie die Frau Staatssekretärin gesagt hat, wir haben in der Koalition noch mal die Anhörung auch intensiv ausgewertet zum Digitale Dienstegesetz und haben da jetzt auch mit dem vorliegenden Änderungsantrag einige der Hinweise aufgenommen. Es geht dabei ja vor allem auch darum, den DSA in Deutschland durch das Digitale Dienstegesetz durchzusetzen und auch zu einem Erfolg zu machen. Und zu den Änderungen, die wir einbringen, zählt es die Unabhängigkeit und die Bedeutung des Digital Service Coordinators und auch die Schlagkraft des Beirates noch mal zu erhöhen. Das sind, denke ich, einige Änderungen auch im Detail, die aber für die Arbeit des Beirats und für die Auswahl und Qualifikation des Digital Service Coordinators sehr, sehr wichtig sind. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist es von zentraler Bedeutung, dass das Beschwerdemanagement-System, dass es leicht zugänglich sein wird. Auch da haben wir in Richtung des Digital Service Coordinators noch mal klarere Vorgaben aufgenommen. Und wir haben beim Thema der Bußgeldtatbestände noch etwas konkretisiert, um Verstöße gegen Verstöße, wenn sie wiederholt vorkommen und Meldungen nicht zeitnah, nicht sorgfältig und nicht frei von Willkür und nicht objektiv bearbeitet werden, dann eben auch mit Bußgeld hinterlegt werden können. Schließlich haben wir eine Klarstellung gemacht, da haben, will ich auch sagen, da haben wir auch intern ein bisschen drüber diskutiert, ob die zwingend notwendig ist, aber hier geht es insbesondere noch mal um das Thema Netzsperren. Da stellen wir klar, dass auch bei Urheberrechtsverletzungen das Ganze eben nur mit einer gerichtlichen oder behördlichen Anordnung als Ultima Ratio denkbar ist. Wir haben darüber hinaus einen Tätigkeitsbericht zu den Meldungen nach Artikel 18 DSA festgeschrieben und haben in der Begründung die Straftaten versucht, noch mal näher zu konkretisieren, sowie die Aufgabe des BKA als Zentralstelle erläutert. Und das BKA prüft nämlich die strafrechtliche Relevanz nach Artikel 18 DSA und leitet, wenn sich ein Verdacht erhärtet, an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weiter. Ein Satz auch noch zu unserem Entschließungsantrag. Damit fordern wir die Bundesregierung auf, den Zustellbevollmächtigten, das ist ja ein Instrument aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, der sich in Deutschland aus unserer Sicht sehr bewährt hat. Sie wissen, es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger, Userinnen und User eine klare Stelle haben, an die sie auch zivilrechtliche Ansprüche gegen Plattformen zustellen können. Und wir haben darüber hinaus auch noch aufgenommen, dass wir gerne eine Regelung zur Impressumspflicht schaffen möchten, um hinreichend Transparenz und Erreichbarkeit sicherzustellen und gleichzeitig aber auch gefährdete Personen vor digitaler Gewalt zu schützen. Unser Ansinnen hier ist es, diese beiden Punkte im digitalen Gewaltschutzgesetz zu regeln. Zum Abschluss der ersten Runde möchte ich mich noch sehr herzlich bei den Sachverständigen bedanken, die uns in der Anhörung wichtige Hinweise gegeben haben und von denen wir eben hiermit auch zahlreiche Anregungen umsetzen. Ich will mich bei den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der Koalitionsfraktionen beim BMDV, beim BMJ, bei Herrn Jungblut und Frau Engel und natürlich auch bei unserer Staatssekretärin Daniela Kluckert für die Unterstützung bedanken. Auf jeden Fall, da ist ein Dank immer angebracht.
Aha. Vielen Dank. Ich habe jetzt keine Fragen gehört. Insofern gehen wir dann direkt weiter und übergebe an Katharina dos Santos-Vinz das Wort von der Unionsfraktion, die ja eben schon genannt wurde.
Ja, eine schönere Überleitung hatte ich noch nie. Ich würde aber trotzdem die Gelegenheit gerne nutzen, auch noch ein paar Fragen zu stellen, nämlich zum einmal an die Staatssekretärin. Ich hatte ja wiederholt auch in der schriftlichen Einzelfrage, diesmal die 117 aus März, falls Sie sie noch da haben, gefragt, inwiefern die Studie Umsetzung des DSA in Deutschland, die Bestandsaufnahme der relevanten Akteure von Possible, zur Identifizierung dient von Unternehmen, die unter das DDG fallen oder ob es da andere Kriterien gab. Und ich habe wiederholt, ja, dieselbe Antwort bekommen, nämlich zwei Buchstaben, ja, dass Sie diese Studie herangezogen haben. Ich würde aber dann doch gerne fragen, könnten Sie noch ein bisschen erläutern, welche Kriterien es da explizit gab? Das wäre die erste Frage, danke.
Ich glaube, Herr Jungblut kann das ja etwas erläutern, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Wir haben die Anweisung, wenn man eine Frage mit Ja beantworten kann, sollte man sie auch mit Ja beantworten. Die Studie selbst ist von der Bundesnetzagentur selbst in Auftrag gegeben worden, weil es auch für uns beim Entwickeln des Gesetzentwurfs schwierig war, wie viele Anbieter tatsächlich in Deutschland unter das Gesetz fallen. Wir haben keine Anzeigeverpflichtung im TMG. Das heißt, wir wissen schlechtweg nicht, wie viele kleine, kleinste Anbieter es gibt. Und das, was wir vom Statistischen Bundesamt erhalten haben, deckte sich nicht mit den Definitionen im DSA. Deshalb hat die Bundesnetzagentur diese Studie in Auftrag gegeben. Die Zahlen in der Studie sind etwas höher, als wir sie im Gesetzentwurf angegeben hatten. Wir hatten 4.500 Anbieter angegeben. In der Studie sind jetzt 5.000 Anbieter. Großteil davon sind tatsächlich klein- und kleinste Hostingdiensteanbieter. Wir haben eine sehr große Online-Plattform, Zalando. Wir haben 50 bis 100 Online-Plattformen, überwiegend E-Commerce. Und der Rest sind wirklich kleinstanbieter. Aber die Kriterien stammen aus dem DSA.
Dann würde ich da gerne direkt mal nachfragen, haben Sie intern diskutiert, ob das als Grundlage ausreichend ist oder ob eine eigens in Auftrag gegebene Studie vielleicht möglicherweise nicht ausreichend ist, um diese Zahl zu beurteilen?
Doch, das ist ausreichend. Wir haben einmal die Zahlen vom Destatis, die wir in den Gesetzentwurf vorne in den Erfüllungsaufwand eingebaut haben. Und wir haben jetzt diese Studie von Progress.
Okay, vielen Dank. Dann würde ich gerne auch noch mal fragen, welche Form denn der Kooperation mit den Forschungseinrichtungen geplant ist, weil ja da gerade auch im Sinne des Koordinators bestimmte Vorgaben bestehen, die ja auch noch mal konkretisiert worden sind. Ist da schon was geplant?
Das macht der Koordinator dann mit dem Beirat. Insbesondere auch der Beirat ist ja auch hier die Möglichkeit, von außen sich Expertise zu holen. Das wird eine Ausgestaltung sein von der Stelle selbst.
Okay, dann würde ich gerne noch fragen, ob sich die Bundesregierung und falls ja, damit das gar nicht erst die Frage, die Antwort ist, inwiefern sich die Bundesregierung auf EU-Ebene dafür einsetzt, dass die Straftatbestände entweder auf europäischer Ebene oder auch auf nationaler Ebene weiter konkretisiert werden. Und wann rechnet sie mit der nächsten Gelegenheit und in welcher Form könnte das sein?
Also es ist so, dass ja der Koordinator als solcher, also auf europäischer Ebene ist das ja im Moment auch vorläufig sozusagen schon einmal die Bundesnetzagentur und der Chef der Bundesnetzagentur derzeit. Hier ein großer Teil seiner Aufgabe ist, sich auf europäischer Ebene zu vernetzen, zu koordinieren und auch zu gucken, wie die anderen Länder sich hier aufstellen. Und deswegen ja, sind wir dabei, das zu koordinieren, auch das zu koordinieren. Und hier ergeben sich sozusagen in den Gremien, Sitzungen ständig die Gelegenheit. Aber dadurch, dass das auch ein sehr neues Thema noch ist, beziehungsweise im Aufbau befindlichen Thema in ganz Europa, ist sozusagen unser Koordinator, Herr Müller, dort im ständigen Austausch mit den Kollegen, mit der Europäischen Kommission auf der einen Seite und mit seinen Kollegen auf der anderen Seite.
Sind da schon konkrete Gespräche geplant?
Also ich weiß jetzt nicht ehrlicherweise, ob dazu jetzt konkret ein Gespräch geplant ist, aber das ist natürlich, also dieses Thema ist einfach der Bundesregierung ein Anliegen. Und deswegen wird darüber auf Arbeitsebene, auf dieser Ebene gesprochen. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie, dass am 20. März um 18 Uhr darüber ein Gespräch geführt wird. Aber das ist ein Thema, das uns als Bundesregierung wichtig ist.
Okay. Das heißt aber jetzt nicht, ich schließe nicht aus Ihrer Antwort, dass Herr Müller der Koordinator ist an der Stelle, weil Sie das gerade sagten.
Nein, aber Herr Müller, bis es keinen Koordinator gibt, muss Herr Müller ja die Aufgaben übernehmen.
Nur zur Klarstellung.
Und das ist ja auch sozusagen vom Kabinett so auf den Weg gegeben worden.
Ja, also das wäre da eine A16-Stelle, glaube ich.
Also die nächste Berichterstatterin bin ich persönlich, deshalb setze ich jetzt den Hut als Berichterstatterin auf und übergebe mir selber das Wort. Ja, ich denke, erstmal würde ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Beteiligten und vor allen Dingen auch für zunächst mal eine sehr gute Grundlage, auf der wir diskutiert haben. Der Gesetzentwurf war schon sehr gut aufgestellt und wir hatten ja sehr intensive Gespräche schon im Vorfeld dieses ganzen parlamentarischen Prozesses. Und nicht nur wir als Abgeordnete, sondern auch zivilgesellschaftliche, natürlich auch Wirtschaftsverbände und so, haben sich da einbringen können. Das war ein sehr intensiver Prozess, wo auch viele Fragen abgewogen wurden, weil das natürlich das erste Mal und nicht ganz einfache Aufgabe war, diese neue Aufsichtsstruktur auf den Weg zu bringen. Und deshalb möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken bei all denen, die sich da eingebracht haben, die auch wirklich Studien erarbeitet haben, auch gerade von der Zivilgesellschaft, um diesen Prozess auch mit voranzubringen. Und Ich möchte eines vorweg schicken, weil das sicherlich nachher auch noch mal kommt. Es ist ein Gesetz von der EU-Ebene, das dafür sorgen soll, dass wir unseren Diskurs im Netz wieder demokratischer gestalten können. Dass es ein sicheres und vertrauenswürdiges Online-Umfeld geben soll. Das ist ein Gesetz, das beschlossen wurde, das Gültigkeit hat. Und die Vorgaben aus diesem Gesetz, die müssen wir jetzt im Digitaldienstegesetz umsetzen. Und es gab auch im Vorfeld dieses Gesetzes einige Bürgerinnen und Bürger, die uns geschrieben haben und die Sorge hatten, dass möglicherweise Grundrechte da vielleicht unter die Räder kommen könnten. Und ich denke, mit den Vorgaben aus dem DSA und diesem Prozess und das, was wir jetzt auch noch mal als Änderungen eingebracht haben, können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir die bestmögliche Umsetzung hinbekommen haben, um die Grundrechte zu schützen. Das ist einmal die Frage der Unabhängigkeit dieses Koordinators. Das ist ganz zentral, gerade wenn es bei digitalen Diensten ja auch um den Bereich von Grundrechten geht. Und deshalb haben wir die Unabhängigkeit noch mal gestärkt. Also weder Ministerien noch das Parlament noch wirtschaftliche Gruppen haben Einfluss auf die Besetzung dieser Leitungsstelle, sondern es erfolgt ein klares Anforderungsprofil. Es muss eine öffentliche Ausschreibung geben. Und ich meine, über die Haushaltsberatung müssen wir dann noch reden, um welche Stelle es sich handelt, weil eine A16-Stelle ist, glaube ich, nicht richtig, um auf Augenhöhe, weil diese Person muss ja dann auf Augenhöhe mit den anderen Behörden aus den anderen Mitgliedstaaten verhandeln und dort die Interessen auch vertreten. Also von daher, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es war auch wichtig, dass die zuständigen Behörden, die ja im Rahmen des DSA jetzt schon Aufgaben ausüben und auch weiterhin ausüben werden, dass die gut zusammengefasst werden in einer guten Koordination. Also deshalb ist auch diese Frage der Unabhängigkeit der Besetzung der Stelle für die Kinder, für die Meldestelle beim Kinder- und Jugendmedienschutz wichtig. Die Landesmedienanstalten, die in dem Bereich tätig sind, sind unabhängig. Der BFDI, also der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, ist unabhängig. Also dieses Ganze gut zusammenzubinden und eine gut funktionierende Aufsicht auf den Weg zu bringen, das ist, glaube ich, mit diesen Änderungen auch noch mal gestärkt worden und auf einem guten Weg. Das Gleiche gilt für die Eigenständigkeit des Beirates und die Unabhängigkeit. Also auch der Beirat soll möglichst selbstständig agieren können. Er hat Informationsansprüche gegenüber den zuständigen Behörden. Die Empfehlungen des Beirats sollen veröffentlicht werden. Es soll auch eine angemessene Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Beirates geben, gerade wenn sie beispielsweise das nicht als Geschäftsführer von einem Verband machen, sondern wenn sie das aus Zivilgesellschaft oder Wissenschaft kommen. Und wir haben die Nutzerinnen und Nutzer gestärkt, weil wir das Beschwerdemanagement niedrigschwellig gestalten und die BKA-Regelung deutlich noch mal klarer gefasst haben, damit es eben keine Profilbildung gibt. Insgesamt gab es ein positives Echo, auch auf die Änderungsanträge. Und deshalb, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und können dieses Gesetz heute mit gutem Gewissen und morgen im Bundestag verabschieden. Vielen Dank. Für die FDP Maximilian Mordhorst.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe mich gerade gefragt, wer ermahnt eigentlich die Vorsitzende, wenn sie über ihre Zeit ist. Aber ich glaube, für den Zeitraum dann die Stellvertretende. Aber du warst ja nur wenig drüber, von daher ist das kein Ding. Ich habe das ja auch nicht zu entscheiden. Ganz vielen Dank für das Wort und auch ganz vielen Dank für gute Verhandlungen zu diesem Gesetz. Ich finde, die Kolleginnen und Kollegen der SPD, der Bundesregierung, der Grünen, die haben schon auf die wichtigsten Punkte hingewiesen. Ich möchte noch mal im Grundsatz darauf kommen, warum dieser DSA, der ja die Grundlage für die nationale Umsetzung durch das DDG bildet, eine gute Sache ist und warum das auch aus liberaler Sicht begründbar und wichtig ist. Wir haben nämlich durch die sozialen Medien, die ja ein großes Demokratisierungsinstrument sind, eine gute Sache sind an vielen Stellen, haben wir jedoch, ich würde sagen, zwei Umwuchten, die gefährlich sind für die Meinungsfreiheit. Und zwar nicht nur für die Sicherheit, wie das einige nennen, sondern für die Meinungsfreiheit selbst. Das eine ist das Thema der überbordenden Möglichkeiten, Straftaten zu begehen, die durch Worte begangen werden, Beleidigungen, Drohungen, all solche Dinge, Volksverhetzung. Und es ist eben wichtig, weil Staatsanwaltschaften da nicht alleine hinterherkommen, da entsprechende Mittel zu schaffen. Und ich bin vor dem Hintergrund froh, dass wir jetzt das NetzDG abschaffen, als Folge des DDG. Denn das NetzDG war aus unserer Sicht nicht geeignet, um das möglich zu machen. Es braucht eine einheitliche Regelung dazu. Und es muss eben nicht mehr Recht geschaffen werden. Es müssen nicht zusätzliche Grundrechte eingeschränkt werden. Nein, das geltende Recht muss durchgesetzt werden. Und das ist mit dem DSA besser möglich. Das zweite Problem, die zweite Umwucht für die Meinungsfreiheit ist aus meiner Sicht etwas, was wir letzte Woche sehr gut gesehen haben hier im Ausschuss. Das ist das Thema der asymmetrischen Propaganda. Freut mich, dass viele aus der AfD hergucken, denn sie möchte ich auch ansprechen. Wir haben einerseits das Problem der Propaganda aus China, die einseitig läuft, zum Beispiel über TikTok. Schon Anfang Oktober gab es Berichte über ihren Spitzenkandidaten in der EU, der eine EU-China-Friendship-Group gegründet hat und auch sonst auf TikTok sehr erfolgreich. Das sei ihm zugestanden und das ist auch sein gutes Recht, aber eben auch im Sinne Chinas handelt. Und das Lustige daran ist ja, und das Traurige gleichzeitig, dass TikTok selbst in China verboten ist. Also in China gibt es gar kein TikTok, aber es wird möglich, chinesische Propaganda in die Welt hinaus zu senden. Und das Gleiche haben wir bei X gesehen. Wir haben ja auch wenig aufschlussreich und dadurch vielleicht umso aufschlussreichere Antworten des Vertreters von X letzte Woche bekommen. Und als jemand, der X sehr aktiv nutzt, ist es trotzdem ein Problem, wenn es möglich ist, zum Beispiel russische Propaganda über X sehr stark zu verbreiten. Ich erinnere an das Tucker Carlson Interview mit über 200 Millionen Views. Ich glaube, einer der erfolgreichsten Tweets aller Zeiten. Ich will mich nicht darüber beschweren, dass dort Meinungen geäußert werden, die mir nicht gefallen. Das ist Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit wird erst dann interessant, wenn es darum geht, dass sie einem nicht immer gefällt. Aber, und das Problem ist nun mal, und da wird es interessant, das ist nun einmal das Problem, X ist wiederum in Russland verboten. Und woran liegt das denn, dass dort in diesen Staaten Meinungsfreiheit eben nicht zugelassen wird und wir dürfen auch nicht Freiheit aus guter Meinung heraus, aus vielleicht falscher Toleranz heraus, dürfen wir nicht naiv sein. Toleranz für Intoleranz ist das gleiche wie Intoleranz. Und deswegen braucht es eben Maßgaben dafür, Transparenz dafür, das, was jetzt zum Beispiel mit dem DSA möglich wird. Und deswegen ist es gut, dass es dort eine Regel gibt. Mir gefällt auch nicht alles, eine Regulierung gibt mir es auch, mir gefällt auch nicht alles, was Herr Breton so von sich gibt und was er für Briefe schreibt. Das ist auch nicht immer auf Grundlage des DSA. Aber unabhängig davon müssen wir uns auf die konkrete Rechtslage besinnen und da sind eben viele gute Dinge dabei. Deswegen schaffen wir jetzt mit dem Digitale Dienstegesetz einen modernen und effektiven Rechtsrahmen, auch im Inland. Es geht ja auch viel um Personal in diesen Fragen. Ich glaube, wir haben da ganz gute Regelungen gefunden. Es braucht einen Beirat, es braucht keinen Aufsichtsrat, weil der auch unabhängig sein soll, der Digital Services Coordinator. Wir reden hier ja auch nicht über die großen Plattformen, wenn wir über das Digitale Dienstegesetz sprechen. Die werden von der EU-Kommission beaufsichtigt. Wir reden über die kleineren in Deutschland ansässigen. Also die guten Beispiele sind immer gutefrage.net und chefkoch.de. Also müssen das auch nicht zu hoch hängen, dieses Gesetz. Aber es ist eben gut, dass wir jetzt hier eine schnelle, aber trotzdem fachlich fundierte Einigung gemeinsam als Gesetzgeber gefunden haben. Und auch ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, sowohl bei den Kolleginnen und Kollegen Berichterstattern, Jens Zimmermann und Tabea Rösner beim BMDV, Daniela Kluckert und Frau Engel und bei Herrn Jungblut vom BMJ. Ganz herzlichen Dank für stets fachlich guten Rat. Auch nochmal für die ein oder andere juristische Konkretisierung mit dem Wissen, dass nicht jedes Wort, das im DSA steht, eins zu eins so ins DDG rechtssicher übernommen werden kann, vor allem wenn es um Bußgeldtatbestände geht. Und ich glaube, wir haben unterm Strich da eine ganz gute Regelung gefunden, mit der ich nicht zu 100% zufrieden bin, aber ich habe bei der letzten Wahl auch nicht über 50% geholt, genau wie alle anderen. Und ich glaube, wenn alle gleich ein bisschen unzufrieden sind, dann ist es ein guter Kompromiss.
Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion Frau von Storch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich fange vielleicht da an, wo Sie besonders auch Frau Rösner darauf gedrungen haben, dass diese Koordinierungsstelle so ganz unabhängig sein soll. Und die ist deswegen so wahnsinnig unabhängig, weil es eine öffentliche Ausschreibung gibt, mit der der betreffende Oberkoordinator dann eingesetzt wird. Unabhängigkeit heißt aber nicht unabhängig von Recht und Ordnung. Und das, was wir ganz offen, das sage ich ganz offen, ich mache da überhaupt gar kein Geheimnis draus, was wir nicht nur befürchten, sondern sehen, dass das Ziel dieses Koordinators sein wird, genau das zu machen, was auch an der Schule in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist. Irgendwelche Äußerungen, die irgendjemand nicht passen, werden massenhaft zensiert werden. Und die Strafandrohung, die diese Plattformen entgegensehen, die wird dazu führen, dass die natürlich überbordend löschen werden. Und die wissen ganz genau, was sie löschen müssen. Das sind genau, alles das, was rechtsextrem, was Sie zu rechtsextrem, Sie erklären alles zu rechtsextrem. Sie sehen doch das, was in der Schule los gewesen ist. Ein Schlümpfe-Video und eine Jacke mit einer Marke, die zwei Haars hat. Die, wie heißt das? Helly Wanz, was auch immer. Kenne ich nicht. Helly Hansen, Sie kennen das, ich kenne das gar nicht. Das ist nicht Fake News, sondern das ist Tatsache. Und diese Geschichten werden jetzt von einem ganz unabhängigen Koordinator zur Anzeige gebracht und massenhaft gelöscht. Und deswegen betrachten wir das als eine, nicht eine Gefahr, sondern als eine erklärte, der erklärte Versuch. Der Kollege hat das so schön gesagt. Das ist ganz schrecklich, wenn, oder das ist natürlich ganz toll, wenn die richtigen Meinungen irgendwie auch artikuliert werden dürfen, Carlson und Trump. Aber irgendwie muss man auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und das ist genau das. Die Unabhängigkeit dieser Koordinierungsstelle möchte ich fragen, wie soll festgestellt werden, dass die nicht politischen Missbrauch betätigt, dass sie nicht politisch missbräuchlich agiert, dass das Amt öffentlich ausgeschrieben wird, hilft da ja wohl gar nichts. Ja, Herr Mortos, Sie sagen das auch noch, spreche Sie mal an, als Teil der regierungstragenden Fraktion. Ja, die Staatsanwaltschaften schaffen das nicht mehr. Ja, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben Gewaltenteilung. Da gibt es für bestimmte Vorgänge, die Justiz dazu verantwortlich ist. Und Sie machen jetzt irgendjemanden, den Sie da hinsetzen und sagen, anstelle der Staatsanwaltschaft soll da jetzt jemand agieren. Sie wissen genau, wohin es geht und Sie wissen genau, was das Ergebnis sein wird in der Löschungspraxis dieses Koordinators und dann am Ende Brandmarkung der Person beim BKA. Also das heißt, das ist das antiliberalste und das ist das gefährlichste Gesetz, das es für die Meinungsfreiheit in Europa jemals gegeben hat. Und deswegen können Sie das noch ganz viel ändern. Aber wir werden das in jedem Falle ablehnen. Aber ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie die politische Unabhängigkeit und den Missbrauch der Macht, die diese Koordinierungsstelle hat, wie Sie ihm begegnen wollen. Oder sehen Sie da keinen Machtmissbrauchgefahr?
Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Das ist natürlich eine wichtige Frage, sage ich mal, in dem ganzen Kontext, inwieweit wir die Unabhängigkeit dieser Koordinationsstelle herstellen. Und uns war es von besonderer Bedeutung, dass eben die ganze Frage nicht politisch geklärt wird, sondern dass sie am Ende fachlich entschieden wird. Und deswegen setzt es zum Beispiel nicht die Bundesregierung ein, es setzt nicht der Bundestag ein, sondern der Chef oder die Chefin der Bundesnetzagentur
bestimmt
über diese Stelle. Und,
ein grüner Minister.
Und dann ist es selbstverständlich.
Ehemaliger grüner Minister.
Und dann ist es selbstverständlich so, dass dieser Koordinator, diese Koordinatorin sich an Recht und Gesetz hält. Und wir hatten gerade eben schon mal ausgeführt, was es zum Beispiel für Hürden hat, bevor eine Sperre überhaupt von Inhalten und Ähnlichem vollzogen werden kann. Wir haben einen Richtervorbehalt hier eingeführt, auch noch einmal zusätzlich durch die Koalitionsfraktion. Das heißt, es gibt enorm hohe Hürden, bevor überhaupt etwas in Richtung Sperren oder Ähnlichem vollzogen werden kann. Und um hier auch keine, ich sag mal, nicht stimmende Nachrichten zu verbreiten. Mitnichten ist es so, dass sich das digitale Dienstegesetz in Deutschland auf die großen Plattformen bezieht, sondern das macht die Europäische Kommission selbst.
Ja, die Zeit ist jetzt um. Ich möchte aber hier als Vorsitzende noch mal ganz deutlich darauf hinweisen, dass die Äußerungen, dass es sich hier um willkürliche Sperrungen oder anderes gehandelt hat, einfach nicht stimmt. Es gab ganz klare, vielfältige rechtsextreme Codes, die die Schülerin gepostet hatte. Und ich denke, wir sollten hier wirklich sachlich und genau sein, denn auch nicht Herr Müller oder
in welcher Funktion sprechen Sie jetzt? Als Ausschussvorsitzende oder was? Kommentieren meine Äußerung?
Ich denke, als Vorsitzende habe ich die Pflicht, hier darauf hinzuweisen, nee, dass etwas falsch behauptet wurde.
Sie behaupten falsch.
Daraufhin werden wir jetzt die zweite Runde aufmachen und die nachfolgenden Rednerinnen und Redner können noch mal darauf hinweisen. Aber zunächst hat Anke Domscheit-Berg und danach auch Frau Kotar noch mal das Wort.
Ja, vielen Dank. Das spart mir die ersten 15 Sekunden, die ich diesem Thema vorbehalten hatte. Ich hätte das Gleiche gesagt, nur ohne Vorsitz. Das digitale Dienstegesetz ist leider ja ein bisschen spät dran, sodass die Bundesnetzagentur jetzt nur 15 Planstellen hat statt 77, weil bei den Haushaltsverhandlungen die Rechtsgrundlage ja noch nicht da war. Und das ist ein bisschen problematisch. Gerade kleine, nicht kommerzielle Dienste wie zum Beispiel soziale Netze im Fidiverse zu beraten, dafür sagt Präsident Müller, hat die BNetzA gar keine Ressourcen. Sie kann also eigentlich ihre Aufgaben erst 2025 wirklich voll wahrnehmen. Und das ist aus jeder Sicht total bedauerlich. Ich finde auch die 300.000 Euro für den Forschungsbereich, wie die Sachverständigen sämtliche auch, immer noch zu knapp. Da hat man ja leider nicht ein Schippchen draufgelegt, weil wir gerade in diesem Superwahljahr eigentlich auch ganz schnell und ganz viel Forschung brauchen, um zum Beispiel die Wirkung von Bot-Account-Netzen, zum Beispiel auf X, zu untersuchen. Bei der Verbreitung von Desinformationen, zum Beispiel in einem der zahlreichen Wahlkämpfe in diesem Jahr, um deren zerstörerische Wirkung auf die Demokratie zu bekämpfen. Aber es gibt tatsächlich auch lobenswerte Verbesserungen, die seit dem ersten Entwurf ja passiert sind, auch wenn sie eigentlich No-Brainer sind, wie Nutzerfreundlichkeit der Beschwerdeplattform oder Qualifikationsvoraussetzungen für die Leitung des DDK. Ich kann aber, und das ist jetzt, wird jetzt eine Frage, eine in den Medien und von Kollege Zimmermann auch hier erwähnte Verbesserung nicht nachvollziehen. Da hätte ich also gerne Aufklärung, nämlich wo im neuen DDG ist denn geklärt, dass Netzsperren bei Urheberrechtsverletzungen nur aufgrund gerichtlicher oder behördlicher Anordnung möglich sind? Also im Moment sehen die ja sehr oft über Clearingstelle Urheberrecht ohne richterliche Anordnung und da steht in § 8 DDG nichts Gegenteiliges drin.
Wir haben den entsprechenden Absatz aus dem § 7 TMG wieder aufgenommen in den Gesetzentwurf.
Das heißt, es ändert sich nichts und über die Clearingstelle geht es weiter.
Es ändert sich nicht an der geltenden Rechtslage.
Ja, es gibt also weiter Netzsperren ohne Richtervorbehalt.
Die Redezeit ist rum. Es gibt ja noch eine zweite Runde und jetzt hat noch Johanna Kutar 2 Minuten.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt gerade über den Koordinator gesprochen und wie unabhängig der ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Koordinator weisungsgebunden der Europäischen Kommission. Und die Europäische Kommission kann auch im Koordinator vorbei aktiv werden. Wie sieht die Bundesregierung da die Neutralität gewahrt?
Also der Koordinator ist selbstverständlich, agiert hier in Deutschland frei und wird sozusagen und arbeitet aber eng mit der Europäischen Kommission zusammen. Also wir haben kein Interesse daran, nicht mit der Europäischen Kommission zusammenzuarbeiten. Und ich will auch in diesem Zusammenhang noch mal sagen, dass selbstverständlich auch auf die deutsche Wahl im nächsten Jahr zum Bundestag 2025 die Europäische Kommission einen Fokus legen wird und wieder in den sozialen Medien sozusagen der DSA beachtet wird. Und aber das ist etwas eben, was ja nicht vom digitalen Dienstegesetz abgebunden wird, sondern das ist auf europäischer Ebene. Was wir aber machen auf nationaler Ebene, sind natürlich hier auch die Kommission zu unterstützen bei ihrer Arbeit, weil sie ja selbst nationale Themen auch nicht als erstes sozusagen, ja, weil hier einfach immer Erklärungsbedarf ist. Insofern kann ich nur sagen, dass wir daran, und das wird auch der Koordinator, die Koordinatorin machen, natürlich sehr eng mit der Kommission zusammenarbeiten.
Gut. Der DSA sieht explizit vor, dass EU-Staaten bei sozialen Unruhen digitale Dienste und Social-Media-Plattformen abschalten können, sodass das von dem jeweiligen Land nicht mehr erreichbar ist. Klingt nach China, Russland, nicht nach einem demokratischen Land. Wie steht die Bundesregierung dazu und wird sie das nutzen?
Also es ist so, dass wir insgesamt natürlich die Regeln der Europäischen Kommission umsetzen, also die Regeln, die wir uns gegeben haben, umsetzen. Ich hoffe nicht, dass wir mal in solch eine Lage kommen, muss ich sagen. Also das hat natürlich auch mit China und Russland überhaupt nichts zu tun. Also wer behauptet, dass unsere Demokratie wie China und Russland aufgebaut ist, der hat irgendwie was gar nicht mehr verstanden.
So, wir kommen in die zweite Runde und Amon Zorn von der SPD-Fraktion hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Ausschussvorsitzende. Ich will mich anfangs auch bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit. Mit dem DDG machen wir einen weiteren Schritt nach vorne, wenn es darum geht, den digitalen Raum so sicher und auch verbraucherfreundlich wie möglich zu gestalten. Und insbesondere die zwei Punkte, die wir aufgenommen haben, das Thema digitaler Verbraucherschutz und mit dem Beschwerdemanagement dafür zu sorgen, dass es so nutzerfreundlich wie möglich ist, ist ein konkreter Beitrag, den wir hier damit leisten. Und auch die Stärkung des Beirats wurde schon von vielen Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Auch das ist es etwas, wo wir aus der öffentlichen Anhörung die Hinweise der Expertinnen und Experten aufgenommen haben und die wir umgesetzt haben und die wir jetzt auf den Weg bringen werden. Und ich freue mich auch, dass die FDP hier uns zustimmt, dass bürokratischer Aufwand nicht immer sinnlos ist. Ich meine, wir schaffen ja hier damit durchaus hier und da ein paar bürokratische Aufwände, aber nichtsdestotrotz sind wir uns alle einig, dass es gut ist und dass es gut ist für unsere Gesellschaft und für den digitalen Raum. Ich hatte ja in der Plenardebatte angekündigt, dass ich mich sehr darauf freue, dass wir uns sehr darauf freuen, auf die Änderungsanträge der CDU-CSU-Fraktion. Leider haben Sie keine Änderungsanträge angebracht, was uns schon ein bisschen enttäuscht oder überrascht hat. Wir haben aber zur Kenntnis genommen, dass es einen Entschließungsantrag gibt, der hier vorgelegt wurde. Viele dieser Punkte haben wir auch bereits aufgenommen in unseren Entschließungsantrag. Einige davon können wir nicht aufnehmen, weil das europarechtlich nicht konform wäre. Ich finde nur, dass wir hier eine Gelegenheit verpasst haben, gemeinsam vielleicht hier an einem Strang zu ziehen und bei so einem Thema, was grundlegend wichtig ist für unsere Gesellschaft, auch als politische Akteure hier ein Zeichen zu setzen und gemeinsam dem Gesetz zuzustimmen. Aber so sei es nun mal zum Schluss zur AfD. Da fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Deswegen, ich gebe die eine Minute gerne weiter. Vielen Dank.
Für die Unionsfraktion noch mal Katharina dos Santos-Wind.
Ja, also Einführung habe ich ja schon gemacht. Wir haben ja einen Entschließungsantrag gestellt. Ich freue mich, dass wir morgen im Plenum darüber debattieren. Und Zusammenarbeit ist ja keine Einbahnstraße. Also von daher können wir sehr gerne auch bei jeglichen Gesetzen das tun. Ich finde auch gut, dass wir ja durchaus auch noch mal eine ausführliche Befassung ja auch mit dem Gesetz hatten und möchte mich aber auch noch mal die Zeit nutzen, um den allgemeinen Ausführungen noch mal voranzustellen, dass es ja nicht darum geht, jetzt bei nur einem konkreten Gesetz irgendwo nur dafür oder dagegen zu sein, sondern ja, wie man auf ein Ziel hinarbeitet. Und deswegen ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, egal ob es jetzt die Anträge betrifft oder die Ausschussdiskussion, es geht ja darum, dass wir darum fachlich ringen, wie kommen wir zu einem erstrebenswerten Ziel, nämlich auch darum, Hass im Netz beispielsweise zu bekämpfen. Und es ist mir deswegen auch nochmal auch als Oppositionsfraktion wichtig zu sagen, dass wir dieses Ziel teilen. Und bei allen Fragen und Wortmeldungen ist es, glaube ich, auch hervorgestochen, dass das vielleicht auch in Abgrenzung zu dem einen oder anderen Akteur bei uns immer das Ziel war. Und das wird auch morgen im Plenum so sein. Deswegen vielleicht sei mir diese Minute Ergänzung hier noch erlaubt. Ich hätte aber trotzdem noch ein paar Fragen, wenn ich ja noch die Bundesregierung hier sitzen habe. Und zwar, weil es ja in der Diskussion schon mal aufkam, die Evaluation des DDG. Da würde ich gerne fragen, gibt es konkrete Schritte in den nächsten Monaten, die eine Evaluation des DDGs in den Fokus nehmen?
Ja, vielen Dank. Das eine ist, was in den Änderungsanträgen drin steht, dass wir jährlich vom Bundeskriminalamt einen Bericht anfordern über die Zahl der Straftaten, die gemeldet worden sind, und über die Art und Weise, über die Art der Straftaten. Das ist genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, weil wir genau wissen wollen, welche Straftaten werden gemeldet und wie viele sind das. Der zweite Punkt ist, wir haben eine Evaluierungsklausel nach um dieses Zusammenspiel zwischen dem Koordinator und den zuständigen Behörden nach 3 Jahren zu evaluieren. Und da wird die Bundesregierung dann einen Bericht vorlegen.
Ja, da Sie ja den Änderungsantrag auch der Regierungsfraktion schon erwähnt haben, hätte ich da auch noch eine Frage. Vielleicht hat die Bundesregierung da ja auch schon eine Positionierung zu, nämlich zum Beirat, weil in der Klausel zum Beirat, also im 21er, eine Ergänzung steht, dass es dem Beirat freisteht, Fragestellungen schriftlich oder mündlich an die Koordinierungsstelle zu geben, aber auch andersrum, und auf die Stelle kommt es mir an, auch von Ihnen zu erhalten, also von den zuständigen Stellen oder der Koordinierungsstelle. Ich würde da die Bundesregierung auch fragen, ob Sie das genauso lesen wie ich, dass das eben, also gibt es dann ein Fragerecht an den Beirat oder eine sogenannte Beratungsklausel, oder wie muss ich das verstehen im Änderungsantrag? Das ist auch mehr eine Verständnisfrage.
Ja, also das soll ja keine Einbahnstraße sein. Ja, der Beirat ist keine Einbahnstraße, und so ist das in beide Richtungen gedacht.
Ja, in der zweiten Runde übernehme ich noch mal das Mikro für die Bündnis 90 Die Grünen und möchte einmal noch mal auch der CDU danken, dass sie sich damit inhaltlich auch auseinandergesetzt hat und viele Anregungen auch noch mal gebracht hat. Der Antrag liegt zwar nicht hier im Ausschuss vor, aber wir haben den auch bekommen. Und ich kann versichern, dass einige Forderungen, die dort aufgegriffen wurden, auch schon umgesetzt wurden. Also das heißt, da zum Beispiel die bürgerfreundlichen Beschwerdemanagementsysteme so zu gestalten, die Zuständigkeitsklärung zwischen Länderebene und Bundesebene, gerade was den Kinder- und Jugendmedienschutz angeht, da haben wir sehr gerungen, weil das nicht so ganz trivial war. Aber ich glaube, da haben wir jetzt eine sehr gute Lösung hinbekommen und alle Seiten können damit auch gut leben. Wie das jetzt im Gesetz formuliert ist, in der Praxis arbeiten die ja schon ganz gut zusammen. Also insofern ist das, glaube ich, alles fein. Einige Forderungen, die Sie aufstellen in Ihrem Antrag, das ist so ein bisschen schwierig. Die eindeutige Benennung von Straftatbeständen zum Beispiel für die Meldungen gegenüber dem Bundeskriminalamt ist unionsrechtlich problematisch. Ja. Ja, also wir haben uns deshalb dafür entschieden, diesen jährlichen Tätigkeitsbericht einzuführen. Ich glaube, der schafft Transparenz, und das ist wichtig, um das auch nachvollziehen zu können. Und jetzt noch eine kleine Bemerkung zu dem, was eben von Seiten der AfD kam. Also erstens, Lügen werden von der Meinungsfreiheit nicht geschützt. Wir haben ein hohes Gut der Meinungsfreiheit, und die soll auch gerade mit diesem Gesetz geschützt werden. Und es ist einfach falsch zu behaupten, dass Herr Müller oder diese Koordinierungsstelle ein Verbot oder die Sperrung dieser Post veranlasst hätte. Das ist einfach nicht der Fall. Diese Koordinierungsstelle gibt es ja noch gar nicht. Wie hätte sie das denn tun können? Es gibt ein Recht bei uns, materielles Recht, was zum Beispiel im Strafgesetzbuch festschreibt, was möglich ist und was nicht. Und in Zweifelsfällen entscheiden immer noch die Gerichte. Und es geht hier darum, dass der Koordinator natürlich keine Einzelentscheidungen treffen darf, aus guten Gründen. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Er koordiniert. Und es geht vor allem auch um systemische Fragen. Die sind wichtig. Denen widmet er sich vor allem. Und insofern glaube ich, muss man hier sehr deutlich differenzieren, wofür der Koordinator tatsächlich zuständig ist, was Recht ist von EU-Ebene und was unser materielles Recht ist, an das wir uns eh halten müssen. Und von daher denke ich, wird es weiterhin immer auch Prozesse geben, wo geklärt wird, richterlich, was gesagt werden darf oder was eben beispielsweise dann am Ende auch gelöscht werden muss. Soweit von meiner Seite, und dann übergebe ich noch mal an die FDP und Maximilian Mordhorst.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst einmal weise ich die Unterstellung des Kollegen Zorn aufs Schärfste zurück. Bürokratie ist für uns grundsätzlich immer erstmal schlecht, aber wenn sie sehr gut begründet ist, kann sie vielleicht, wenn sie woanders gekürzt wird, und darauf können wir uns ja einigen, gemacht werden. Zudem möchte ich noch einmal für die Koalitionsfraktion erklären, dass wir es nicht waren, die Frau von Storch gerade gesperrt haben oder alles Mögliche. Sie ist freiwillig gegangen, noch während der Debatte, zu der sie selbst gesprochen hat. Ich hoffe jedenfalls, wenn Sie gleich dran sein sollten, Herr Schmidt, dass, oder Frau Bengstein jedenfalls, dass Ihre Fraktionsmitarbeiter nicht derjenige das aufgeschrieben hat, der Kontakte zum russischen Geheimdienst hatte. Denn dann hätten wir genau das Problem der einseitigen Information und Propaganda, wie wir sie leider erleben, nämlich Russland sendet zurzeit in unsere Richtung, aber wir haben nicht die Möglichkeit, über Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat die russische Bevölkerung zu informieren. Denn die Freiheit, die die Russen so gerne bei uns in Anspruch nehmen oder vor allem der Kreml bei uns in Anspruch nimmt, die will er eben nicht für sein eigenes Land haben. Insofern unterstreiche ich noch einmal das, was die Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen gesagt haben. Wir haben konkrete Verbesserungen beim Digitale Dienstegesetz erreicht. Und ich freue mich, wenn wir das dann, je nachdem, wie gleich das Votum ausgehen mag, der verschiedenen Fraktionen hier im Digitalausschuss, dass wir das auch morgen im Plenum beschließen und nach einer seriösen Debatte auch beschließen können. Vielen Dank. Die letzten anderthalb Minuten bleiben.
Vielen Dank. Und ich hatte jetzt genannt bekommen, dass Frau von Storch auch die zweite Runde macht. Sie ist aber nicht mehr da. Machen Sie das, Frau Bengstein?
Frau Bengstein fragt jetzt Fragen von Frau von Storch.
Okay.
Es wird ja erwartet, zumindest seitens des BKAs, dass es einen jährlichen Anstieg der Bearbeitungsfälle von derzeit rund 6.000 auf ca. 720.000 Fälle gibt. Wie genau soll denn erstmal die Zusammenarbeit zwischen der zukünftigen Koordinierungsstelle und dem BKA laufen? Und wie kann denn dieser prognostizierte Anstieg der Prüffälle erklärt werden? Und noch hinten dran, besteht denn dann nicht die Gefahr, dass legitime Meinungsäußerungen im Netz durch diese Praxis kriminalisiert und völlig unbescholtene Bürger beim BKA aktenkundig werden könnten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja genau diesen Bericht jetzt vorgesehen des BKA, damit wir über die Zahl der Fälle und die Art der Straftaten, die gemeldet werden von den Plattformen, besser Bescheid wissen. Die Zahlen, die das BKA genannt hat, sind bei uns auch auf etwas Stirnrunzeln gestoßen. Insofern warten wir jetzt ab, was der erste Bericht des BKA bringt, wie hoch tatsächlich die Zahl der Straftaten ist, die von den Plattformen gemeldet werden. Und dann kann man ja noch mal überlegen, ob man in Brüssel eine Initiative startet, um die Straftaten etwas genauer zu konturieren, die da gemeldet werden müssen.
Keine weiteren Fragen.
Dann schenken Sie uns auch anderthalb Minuten und wir gehen weiter zu Anke Domscheit-Berg, die Gruppe Die Linke.
Können wir zu der früheren Praxis übergehen, der Linken immer mal ein bisschen Zeit zu schenken, weil ich habe ja so wenig. Gemein. Ja, also ich freue mich ja, dass in dem Entschließungsantrag drin steht, dass unsere Forderung nach der Reform der Impressumpflicht für gefährdete Menschen doch umgesetzt werden soll oder nach Wegen danach gesucht werden soll. Auch wenn unser Antrag im November noch abgelehnt wurde, kann man von mir aus einfach trotzdem machen. Schön auch, dass man versucht, den nationalen Ansprechpartner im digitale Gewaltschutzgesetz unterzubringen. Aber hier gebe ich als ausdrücklichen Wunsch mit, der sollte sich dann nicht nur auf Fälle digitaler Gewalt beziehen. Also auch in anderen Fällen, ungerechtfertigte Sperren oder so, sollte man da einen Ansprechpartner haben können. Also ansonsten bedauere ich, dass wir im Digitale Dienstegesetz den Strafkatalog nicht versucht haben zu präzisieren. Welche Spielräume man da hat, ist ja durchaus umstritten bei den Fachleuten. Insofern hätte ich mir gewünscht, dass man da einfach das Maximale ausreizt. Ich will aber auch noch eine Frage stellen, und zwar, es sieht für mich so aus, vielleicht lese ich das auch nicht richtig, dass eine rechtzeitige Bearbeitung von Meldung und Auskunftsersuchen in § 33 sich nur auf behördliche Anfragen bezieht. Im Artikel 16 des DSA Absatz 6 in Verbindung mit 1 ist aber von einer zeitnahen Bearbeitung für Meldungen von Personen oder Einrichtungen die Rede. Also das findet sich im DDG so nicht wieder. Das hatte in der Anhörung übrigens auch der VZBV gefordert, dass man das angleicht. Aber es ist bestimmt also gemeint, aber es steht dann nicht drin.
Es gab im Kreis der Koalition zwei Punkte. Die eine Frage ist, ob man zeitnah und sorgfältig in deutschem Recht bebußen kann. Und das ist mit dem Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes nicht vereinbar. Der zweite Punkt, den der VZBV vorgetragen hat, den haben wir reingenommen. Der Artikel 16 Absatz 6 ist jetzt auch als Bußgeldbewährung vorgesehen.
So, vielen Dank. Wir sind am Ende der Debatte zu dem Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag und dem Entschließungsantrag. Insofern kommen wir jetzt auch zur Abstimmung. Wir stimmen zuerst ab über den Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 2023-211. Wer stimmt diesem zu? Das ist die SPD, die Bündnis 90 Die Grünen, die Gruppe Die Linke und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Unionsfraktion und die AfD. Damit ist der Änderungsantrag angenommen worden. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache 20.10031 in geänderter Fassung. Wer stimmt diesem zu? Das ist die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, FDP-Fraktion, Gruppe Die Linke nicht? Okay. Ich wollte nur sicher sein, weil sie hatte ja eben den Änderungsantrag zugestimmt. Gut. Wer stimmt dagegen? Das ist die Unionsfraktion, das ist die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist die Gruppe Die Linke. Dann ist der Gesetzentwurf in geänderter Fassung angenommen worden. Und dann kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 20.23212. Wer stimmt dem zu? Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke und auch die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Unionsfraktion, die AfD. Keine Enthaltung, damit ist der angenommen. Die Unterrichtung durch die Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20.10281 nehmen wir zur Kenntnis. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich danke ganz herzlich, vor allen Dingen der parlamentarischen Staatssekretärin und Herrn Dr. Jungblut für den Bericht und schließe diesen Tagesordnungspunkt. Und wir machen gleich weiter mit dem Tagesordnungspunkt 3, der auch öffentlich beraten wird. Der Tagesordnungspunkt 3 befasst sich mit dem Bericht der Bundesregierung zum Evaluationsbericht zur Gigabit-Richtlinie 2.0. Das ist eine Selbstbefassung. Der Evaluationsbericht des BMDV wurde als Ausschussdrucksache 20.23210 vom 14.03.2024 per E-Mail an die Mitglieder des Ausschusses verteilt. Und ich begrüße als Gäste im Ausschuss weiterhin die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert vom BMDV und Dr. Konstantin Krukowski, stellvertretender Leiter des Referats Festnetzförderung. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie es auch möglich machen konnten. Wir haben uns darauf verständigt, dass es ein Eingangsstatement von 5 Minuten von Seiten des BMDV gibt. Dann machen wir 2 Debattenrunde mit einer Redezeit von 3 Minuten pro Fraktion. Die Gruppe Die Linke erhält in der ersten Runde 2 Minuten und in der zweiten Runde 1 Minute. Und 10 Sekunden vor Ablauf der Zeit erscheint der Gong, klingt der Gong, und dann übergebe ich jetzt an die parlamentarische Staatssekretärin. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das ganze Thema Ausbau der digitalen Infrastruktur ist eines unserer Kernthemen. Wir haben ja bei der Digitalstrategie 3 Fokusthemen, die wir vor die Klammer gerückt haben. Das eine ist Standards und Normen. Das zweite ist der digitale Pass. Und das dritte ist selbstverständlich die digitale Infrastruktur, die die Basis ist für alles, was wir digital tun. Und wir hatten dann eine Gigabit-Strategie erarbeitet, die sehr, sehr viele Punkte hat, unter anderem auch die Normung und wirklich sehr viele Einzelthemen. Sie kennen sie alle, aber eben auch neue Förderrichtlinien, die dafür sorgen sollten, dass das Geld effizienter an die Stellen kommt, die sie wirklich nötig haben und es nicht nach dem Windhundprinzip wie in der Vergangenheit vergeben wird, first come, first serve. Und im Rahmen dieser Gigabit-Strategie war zwischen Bund und Ländern vereinbart worden, dass der Bund diese neue Förderrichtlinien evaluiert, weil natürlich auch immer etwas Neues, auch etwas mit etwas Skepsis erstmal begutachtet wird, erstmal geguckt wird, ist das denn dann auch irgendwie, bekomme ich noch so viel wie vorher, bekomme ich anders, bekomme ich besser, irgendwie so wollen dann die Länder natürlich wissen. Und diese Evaluierung haben wir dann eben vorgenommen. Die Ergebnisse der Evaluierung wurden mit den Ländern, den kommunalen Spitzenverbänden und der TK-Branche auch bereits diskutiert. Und der Evaluationsbericht liegt nun formell vor.
Der Bericht ist öffentlich verteilt worden, natürlich auch an den Förderbeirat und die Branchenverbände. Inhaltlich gibt es keine Abweichung von dem, was wir bereits zu den Förderaufrufen 2023 berichtet haben. Tenor des gesamten Berichtes, also der gesamten Evaluierung, ist, dass sich das neue Fördersystem der Gigabit-Förderung 2.0 mit dem Branchendialog, dem Kriterienkatalog, den Landesobergrenzen als sehr wirksam erwiesen hat. Es wird dabei deswegen selbstverständlich in seinen Grundzügen beibehalten. Das heißt, das, was wir wollten, dass nicht mehr first come, first serve und der, der zuerst schreit und am lautesten schreit, am meisten bekommt, sondern dass das Geld dorthin geht, wo es am dringendsten gebraucht wird, ist erfolgt. Aber und die neuen Steuerungsmechanismen, also Landesobergrenzen, Priorisierungskriterien haben sich bewährt. Es soll eben weiterhin dort gefördert werden, wo der Nachholbedarf am höchsten ist und jedes Bundesland entsprechend auch seiner noch förderfähigen Adresspunkten profitieren kann. Aber wir sind natürlich auch ein Ministerium, das nicht immer noch Optimierungspotenziale auch heben möchte. Und deswegen werden wir den Förderprozess im Frühjahr 2024 weiter optimieren. Optimierungen gemäß der Evaluierung und den Gesprächen mit Ländern, kommunalen Spitzenverbranchen und der Branche wurden eingebracht. Und dieses Optimierungskonzept von uns sieht Anpassung vor. Erstens wollen wir, dass die Einschätzungen der Erfolgsaussichten zugunsten der Zuwendungsempfänger klarer sind, also dass die klarer sehen können, an welchen Punkten sie eigentlich stehen und was für sie da realistisch zu holen ist. Wir wollen eine Reduzierung des Antragsvolumens und der Markterkundungsverfahren damals auch erreichen, weil natürlich auch, wenn es so eine Flut von Anträgen ist, eine Flut von Markterkundungsverfahren dazu führen kann, dass dann am Ende vielleicht auch Unternehmen an den Markterkundungsverfahren gar nicht mehr teilnehmen. Und wir wollen eine Vermeidung punktgleicher Anträge erreichen, was wichtig ist, damit die Fördersumme nicht überschritten wird. Und zuletzt ist es natürlich so, dass es immer noch Lückenschlüsse gibt, die das Programm dann nicht auffasst. Deswegen wollen wir auch eine besondere Berücksichtigung von Lückenschlüssen noch hinzufügen. Eine Priorisierung von erfolglosen Anträgen aus dem Jahr 2023 ist nicht vorgesehen. Und weil Sie sowieso gleich fragen, kann ich es auch jetzt schon sagen. Im April sollen die nächsten Förderaufrufe für die Fastlane und Standardanträge sowie auch für die Beratungsförderung starten. Wir haben entsprechend unserer bisherigen Haushaltsplanung auch für nächstes Jahr 3 Milliarden Euro Fördermittel für neue Glasfaserprojekte geplant. Und damit können natürlich auch die, die im letzten Jahr negativ beschieden worden sind, dieses Jahr auch noch mal da ins Rennen gehen. Unabhängig von der Höhe, das muss ich aber sagen, ist es natürlich wichtig, dass sie zielgenau gesteuert wird und dass wir auch nicht überfordern, damit auch die Privatwirtschaft sozusagen hier sich entfalten kann.
Ganz herzlichen Dank. Willkommen in die erste Debattenrunde. Janusz Schätze für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für den Bericht. Jetzt haben Sie tatsächlich schon eine Frage beantwortet. Ich hätte nach dem Startdatum gefragt. Deswegen frage ich jetzt nach dem Enddatum. Also wir müssen ja circa 5 bis 6 Monate mindestens rechnen. In der Zwischenzeit gibt es schon eine ungefähre Planung, wann der Förderaufruf enden soll.
Voraussichtlich Oktober.
Herzlichen Dank. Jetzt vielleicht noch ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Förderregime. Ich glaube, das Wichtigste haben Sie angesprochen. Einiges hat sich sehr bewahrheitet. Also die Länderbudgets waren, glaube ich, eine sehr gute Idee. Auch die Abkehr vom Windhundprinzip war eine Systematik, die auch den Ländern gefällt. Jetzt im Detail noch mal eine Frage, wenn ich es richtig verstehe, sollen in Zukunft die Länderbudgets gekappt werden? Also es gibt dann auch keine Überzeichnung für einen einzelnen Antrag. Wird das aus Ihrer Sicht dazu führen, dass die Länder eher Kleinanträge stellen, um eben nicht in die Situation zu kommen, dass die Kappung den Großantrag wegnimmt?
Bei der Frage geht es um das überschießende Projekt.
Genau.
Also,
ob wir dann kleinteiliger werden?
Das weiß ich nicht. Also grundsätzlich sind ja Zuwendungsempfänger die Kommunen, die sich erstmal, wenn sie einen Antrag stellen, nach unserer Erfahrung nicht umgucken, was die anderen Kommunen machen und wie groß deren Projekte sind. Also das spielt wahrscheinlich eine Rolle im Rahmen der Steuerungsmöglichkeiten des Landes bei der Kofinanzierung. Die Länder könnten dann sagen, okay, wir wollen unsere Landesobergrenze bestmöglich ausschöpfen, möglichst centgenau, damit wir nichts an den Bundestopf geben müssen und an das bundesweite Ranking. Und dass wir als Land dann eventuell sagen, wir geben keine Kofinanzierung für ein bestimmtes großes Projekt, was dann überschießen würde. Aber das ist jetzt erstmal nur eine Spekulation.
Also warum hat man sich dann genau für die Kappung entschieden?
Weil wir einen gewissen Betrag haben und da haben wir keinen Puffer, um den zu übersteigen.
Wie sind die Überlegungen aktuell hinsichtlich Summen pro Haushaltsanschluss? Werden die Summen gleich übernommen vom letzten Förderprogramm oder ändert man die einzelnen Summen?
Das ist derzeit noch in der Überlegung, ob man da wieder mit den, Sie meinen die 9.000 Euro, genau, die für die vorläufigen Bescheide zugrunde gelegt werden, bevor man die tatsächlichen Marktwerte nach den Ausschreibungen hat. Da wird gerade überlegt, ob das nochmal angepasst wird.
In welche Richtung?
Offen.
Gibt es auch noch keine Festlegung. Okay, vielen Dank. Und dann für die Unionsfraktion Hans-Jörg Dotz.
Vielen Dank.
Das Kabel vielleicht rausziehen oder das andere Mikro nehmen.
Dieses geht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Darstellung und für die Vorlage des Berichts. Auf den Punkt gebracht steht in der Evaluation, die neu konzipierte Förderrichtlinie erreicht die Ziele. Wenn man sich allerdings die Rückmeldung aus der Branche und von den Kommunen anhört, dann hört sich das etwas anders an. Insbesondere auch was die Optimierung der Gigabit-Förderung angeht, die Sie ja vorher angesprochen haben, da gibt es ja schon Kritik und da lautet es aus der Branche heraus, dass diese Optimierung eben die Probleme nicht löst, die auf Länder-, Kommunal- und Telekommunikationsseite vorhanden sind. Kennen Sie diese Kritik und wie begegnen Sie der?
Welche Kritik meinen Sie denn konkret?
Also zum Beispiel gibt es die Kritik daran, dass viele Markterkundungsverfahren angestrebt werden, angegangen werden und dann eben nicht zur Antragstellung führen. Dass es also zum Beispiel auf kommunaler Ebene sehr viel Aufwand gibt in der Bearbeitung und das Ganze nicht weitergeht dann. Es nicht zum Förderantrag kommt, nicht zur Förderung kommt.
Das heißt, es gibt ein Markterkundungsverfahren und das führt dann zu nichts, aber es gibt auch keinen Antrag.
Ja, es gibt eben keine Aussicht auf Erfolg dann letzten Endes, weil der Antrag gar nicht gestellt wird auf der anderen Seite und auf der einen Seite eben der Förderantrag nicht für beschieden wird.
Ja. Genau, deswegen ist es ja uns ein großes Anliegen, dass wir den Ländern und den Kommunen, vor allem den Kommunen, nicht den Ländern, dass wir den Kommunen ein stärkeres Gefühl geben wollen, inwieweit ein Antrag dann auch Aussicht auf Erfolg hat. Und deswegen werden wir so diesen Punkterechner machen, mit dem die Kommunen dann sehr genau eigentlich auch wissen können, an welcher Stelle sie stehen. Und ob es sich lohnt für Sie, einen solchen Antrag zu stellen.
Wobei genau dieser Punktekompass ja bisher kritisiert wird, dass der nicht zu diesem Ergebnis führt, dass die nicht abschätzen können.
Den gibt es ja gar nicht, den Punktekompass, der wird ja eingeführt.
Aber das wird eben kritisiert, dass das nicht zum Ziel führen würde. Warum gehen Sie davon aus?
Ja, also ich gehe davon aus, dass wenn die Kommunen stärker und besser sich vorbereiten können darauf, ob es für sie sich lohnt, einen Antrag auf Förderung zu stellen oder nicht, dass sie dann am Ende des Tages auch eher vielleicht auf einen Antrag verzichten, weil sie wissen, dass sie in dem Umfeld jetzt eher keine Chancen haben, einen Antrag dann auch erfolgreich stellen zu können.
Dann gibt es zum Beispiel die Kritik, dass es bisher Branchendialoge ja gibt, aber dass es weniger Beteiligung an diesen Branchendialogen gibt, dass Unternehmen sich immer weniger daran beteiligen, dass es am Anfang viel Beteiligung gab, aber jetzt immer weniger. Wie reagieren Sie da?
Auch das ist etwas, wir haben ja, die Lage ist ja sehr unterschiedlich in Deutschland. Es gab in Baden-Württemberg und Bayern sehr, sehr viele Anträge, was natürlich dann dazu geführt hat, dass dort vielleicht dann auch Unternehmen überfordert waren mit der Vielzahl der Branchendialoge, mit der Vielzahl der Markterkundungsverfahren. Und auch hier wollen wir eben mit dem, dass wir den Kommunen mit diesem Punkterechner sozusagen, was wir da an die Hand geben, dass sie frühzeitiger auch sehen können, wo sie stehen und ob sich eben für sie das Verfahren lohnt, erwarten wir auch einen Rückgang der Markterkundungsverfahren und der Branchendialoge.
Wir kommen zur Bündnis 90 Die Grünen, Mike Außendorf.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch einmal den Blick zurückwerfen. Als Ende 2022 der Fördertopf überraschend leer war, gab es ja teilweise doch sehr harsche Kritik, vor allen Dingen aus der Unionsseite. Und eine der Ursachen war ja, dass das alte Förderregime eben das Windhundprinzip beherbergte und dann eben plötzlich sowas passieren konnte. Und ich denke, das war einer der großen Punkte jetzt bei der neuen Richtlinie, dass wir das geändert haben und stattdessen ein Punktesystem und ein Fastlane-System haben. Überhaupt, wenn ich dann Anfang 2023 zurückdenke, muss ich dem Ministerium noch mal danken, auch für die Art und Weise, wie sie das gestaltet haben und auch meinen Co-Berichterstattern Johannes Schätzel und Maximilian Funke-Kaiser. Wir waren ja immer im engen Austausch und die hatte dann eben noch die Aufgabe, das mit den Ländern auch noch abzustimmen und das alles unter einen Hut zu kriegen. Also da noch mal Glückwunsch dazu. So, dann jetzt noch mal zur Evaluierung. Branchendialog wurde ja gerade schon angesprochen. Jetzt ist ja so in etwa 20% der Branchendialoge, ist es dann nicht zu einem Markterkundungsverfahren gekommen. Heißt das, dass die Gemeinden dann quasi aufgehört haben, weil es positive Rückmeldungen gab aus der Branche, dass also die gesagt haben, okay, Markterkundungsverfahren brauchen wir gar nicht, weil wir bauen sowieso aus? Oder gibt es irgendwie Erkenntnisse, wie diese Zahl zustande kommt?
Das wissen wir nicht. Wir kennen die Zahlen nur, wir wissen nicht, warum es ist. Aber es ist natürlich so, dass man davon irgendwo, dass das vielleicht unterschiedliche Gründe hat am Ende. Aber ich könnte mir auch, also ich gehe auch davon aus, dass es genau das ist, was Sie beschrieben haben, Herr Kollege, dass man eben gesagt hat, okay, der Branchendialog führt eigentlich schon zu einer guten Gewissheit, dass hier was passiert. Und ein Markterkundungsverfahren ist für alle anstrengend und dann brauchen wir das gar nicht mehr. Vielleicht hat sich auch mal, ich kenne das auch aus der eigenen kommunalen Arbeit, vielleicht tatsächlich mal ein Unternehmen dann auch gemeldet und gesagt, Mensch, ich möchte aber hier oder so.
Ja, okay, gut, das wäre dann vielleicht noch was für zukünftige Evaluierung, dass man da versucht, vielleicht mal stichprobenmäßig nachzugucken, was ist da eigentlich raus geworden. Das wäre dann auch der Übergang zur nächsten Frage. Wird denn eigentlich die Durchführung der Branchendialoge irgendwie evaluiert? Gibt es da eigentlich standardisierte Verfahren? Gibt es da Qualitätsmerkmale oder irgendwelche Ideen, wie man sowas bewerten kann, um es zukünftig vielleicht noch verbessern zu können?
Also was wir machen, ist, dass wir jetzt Mindestanforderungen für die Branchendialoge aufstellen, dass es da sozusagen auch einen Katalog gibt, was aber dann bürokratiearm sein soll, also so auch niederschwellig sein soll, dass es so Mindestanforderungen gibt. Aber wir nehmen gerne den Punkt auf, dass man da noch mal bei neueren Evaluierungen dann auch mal schaut, dass man da noch mal stichprobenartig nachfragt. Das ist eine gute Idee.
Gut, dann kommen wir jetzt zur FDP und das macht Maximilian Funke-Kaiser.
Sehr geehrten Dank, Frau Vorsitzende, mache ich gerne. Ja, die wurde ja schon angesprochen. Ich glaube, wir sehen, dass die Gigabit-Förderung, die Gigabit-Richtlinie gut funktioniert und da auch nochmal Dank an die Bundesregierung, auch mit diesen Steuerungsmechanismen. Branchendialog, Landesobergrenzen und die Priorisierungskriterien haben wir, glaube ich, gezeigt, dass das nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern auch in der Praxis. Ich meine, am Ende ist das ja auch immer eine Operation am offenen Herzen, wenn man Dinge, staatliche Mittel, die man bereitstellt, koordinierter reingeben will, dann kann es natürlich auch immer negative Impacts haben. Ich glaube, wir haben ja auch gezeigt, dass wir hier sehr gezielt und auch möglichst bürokratiearm das Ganze machen. Ich glaube, was man sich auch immer mal wieder vor Augen führen muss, über wie viel Geld wir hier eigentlich reden. Wir haben in Summe jetzt allein letztes Jahr 6,6 Milliarden Gesamtprojektvolumen beantragt, weil am Ende ist das ja immer nur die Hälfte, was der Bund bereitstellt. Da steckt ja immer noch die andere Hälfte von den Ländern dagegen. Das heißt, 7 Milliarden Euro aufgerundet werden allein durch den Förderaufruf letztes Jahr investiert. Ein Viertel aller Kommunen wurden da berücksichtigt. Und wenn man sich mal die kumulierten gebundenen Mittel anschaut, befinden wir uns bei 17 Milliarden Euro gebundenen Fördermitteln. Da sieht man erstmal, wie viel Geld hier auch der Staat investiert, um die digitale Infrastruktur auf Vordermann zu bekommen. Das kommt mir in der gesamten Debatte über technische Feinheiten immer ein bisschen zu kurz. Das ist eine der größten Infrastrukturmaßnahmen, die die Bundesrepublik derzeit durchführt. Und darauf können wir, glaube ich, auch sehr, sehr stolz sein. Und was natürlich auch richtig und wichtig ist, dass man auch trotz der positiven Erkenntnisse jetzt auch schaut, wie man es noch besser machen kann. Einige Punkte wurde ja auch aus der Branche auch zurückgemeldet, beispielsweise die Markterkundungsverfahren beziehungsweise auch die Transparenz, ob ein Förderantrag erfolgreich ist oder nicht. Ich möchte aber eine Frage stellen zum Lückenschlussprogramm. Ist nämlich eine intelligente Erweiterung auch des bestehenden Förderregimes. Vielleicht könnten Sie uns detailliert erläutern, wie in diesem Rahmen vorgegangen wird.
Ja, Herr Kollege, das würde ich gerne, aber leider ist das noch im Aufbau.
Okay, alles. Gut, dann.
Aber gerne bei anderer Gelegenheit.
Ja, alles klar, das kennen wir dann untereinander. Gut. Oha, Hinterzimmerpolitik. Nein, Spaß. Dann würde mich trotzdem interessieren, trotz der 20 Sekunden, die noch übrig sind, bezüglich des Punkterechners. Das ist ja eine der Dinge, die jetzt noch angegangen wird, um Kommunen auch mehr Transparenz zu geben. Vielleicht könnten Sie darauf eingehen, wann damit zu rechnen ist.
Ja, also das wird mit dem neuen Förderaufruf, wird auch dieser Punkterechner dann am Start sein.
Für die AfD-Fraktion Frau Bengstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine der angekündigten Maßnahmen der Gigabit-Strategie ist ja die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Im Evaluationsbericht gibt es jetzt keine Aussagen über die Dauer der Bearbeitung der gestellten Förderanträge. Kann die Bundesregierung angeben, wie viel Zeit vom Einreichen eines Antrags auf Förderung bis zu einem positiven Bescheid und dann vielleicht noch bis zum Beginn der Tiefbauarbeiten verstrichen sind, im Durchschnitt und gerade auch im Vergleich zur vorherigen Förderung?
Also das haben wir ja hier gar nicht evaluiert. Also heute ist ja die Evaluierung auf der Tagesordnung. Wir haben ja nicht evaluiert, wie lange wir für den Förderbescheid brauchen. Ich kann Ihnen aber sagen, wann war letztes Jahr Förderschluss? Auch Oktober? 15. Ja, 15. Oktober. Und die Förderbescheide sind dann zügig rausgegangen. Also die Leute haben ja also dann im vergangenen Jahr noch die Förderbescheide erhalten. Insofern ist das eine angemessene Frist, die da eingehalten worden ist. Ich glaube, was Ihnen aber vielleicht eher weiterhilft, ist die Aussage, dass wir natürlich auch daran arbeiten, dass insgesamt die Prozesse beschleunigt werden. Und da sind wir gerade dabei, ein Gesetz zu verabschieden, dass sich das Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz nennt, um hier insbesondere beim Netzausbau dann schneller voranzukommen. Wie im Einzelnen die Zeitabläufe sind zwischen Antragsbewilligung und Bau, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also das kann man so durchschnittlich auch gar nicht sagen. Manchmal sind das wirklich kurze Zeiten und manchmal dauert es sehr lange. Also da lässt sich keine Sache über einen Kamm scheren.
Und dann noch mal eine Frage zum Punktekompass. Sie meinten ja, dass der sozusagen noch kommt. Wie genau ist das dann eine Art Online-Eingabemaske, wo die Gemeinden oder Kommunen dann ihre sozusagen Daten eingeben? Oder wie genau ist das vorzustellen?
Ja, so kann man sich das vorstellen.
Okay. In einer Stellungnahme aus dem Dezember 23 stellen verschiedene Digital- und Telekommunikationsverbände fest, dass es ja wieder zu einer Förderüberzeichnung gekommen ist. Die Verbände fordern für die Jahre 24 bis 26 aus Haushaltsentlastungsgründen die Begrenzung der jährlichen Fördermenge auf nur 1 Milliarde Euro. Wie bewertet denn die Bundesregierung diese Anregung?
Ja, das ist immer eine Abwägung. Die einen sagen, die Fördersumme ist zu niedrig, die anderen sagen, sie ist zu hoch. Auch wir glauben, dass wir auf keinen Fall den privaten Ausbau verdrängen wollen mit zu viel Förderung. Und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass diese 3 Milliarden eine sehr gute Lösung ist, um dem allen gerecht zu werden.
Vielen Dank. Und Anke Domscheit-Berg, Gruppe Die Linke.
Ja, mit der Bitte vorneweg um sehr kurze Antworten. Dieser Punkterechner, ist das der gleiche, den das BMDV dann auch benutzt? Also der zum Beispiel so ähnlich jetzt schon benutzt wurde mit den 4 Kriterien?
Der Punktekompass soll auf dem bisherigen Punkterechner aufbauen. Im letzten Förderaufruf hatten wir den Punkterechner und der wird optimiert, auch in der Darstellung verbessert, dass der Zuwendungsempfänger sich gleich einordnen kann, ob sich für ihn der Antrag lohnt. Der Aufwand für den Antrag oder nicht. Was auch neu ist, ist, dass einfließen wird voraussichtlich eine, ja, das, was im letzten Förderaufruf notwendig war an Punkten für einen erfolgreichen Antrag.
Ja, laut dieser Tabelle sind die Unterschiede zwischen Bundesländern ja so krass. Also da gibt es Bundesländer, da hat man mit 40 Punkten eine Förderung gekriegt und andere, da gab es eine Förderung mit 255. Wie soll einem denn dann das Punkteergebnis helfen?
Ja, das hatte der Kollege ja gerade eben schon ausgeführt. Also der Punkterechner wird einen einordnen können und der Punkterechner weiß ja auch dann, in welchem Bundesland man sich sozusagen befindet. Das ist natürlich eine... Es ist noch kein Bescheid. Es ist weder ein ablehnender Bescheid noch ein positiver Bescheid. Aber irgendwas zur Einordnung muss man machen. Man kann natürlich immer über alles meckern und sagen, das funktioniert, das ist zu ungenau, das ist zu ungenau.
Ich habe noch eine andere Frage.
Ja, wissen Sie, ich antworte so, wie ich antworte. Man kann natürlich immer über alles meckern oder man kann halt versuchen, den Kommunen etwas an die Hand zu geben und nichts anderes tun wir.
Gut, vielen Dank. Im Bericht werden Anschlüsse unter 30 Mbit als weiße Flecken bezeichnet. Das Mindestrecht auf Internet liegt bei 10 Mbit. Mit knapp dreimal so viel Bandbreite wäre man immer noch ein weißer Fleck nach dem Bericht. Sollte man da die Mindestbandbreite nicht auf die weiße Fleckgrenze erhöhen?
Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Gut, ich lasse das mal so stehen.
Vielen Dank und anderthalb Minuten für Johanna Kutter.
Ja, vielen Dank. Ich habe in einem Text gelesen, dass ein Vorqualifizierungssystem folgen soll. Ist das dieser Punktekompass, über den Sie sprechen, oder gibt es da ein zusätzliches System, was Sie einführen wollen?
Es ist kein Vorqualifizierungssystem, weil man ja, es ist ja nicht vorgeschrieben, dass man den Punkterechner nutzen muss, bevor man einen Antrag stellen kann.
Ist da noch was anders außer diesem Punkterechner dann im Gespräch, um herauszufinden, ob sich das lohnt oder nicht, für die Gemeinden den Antrag zu stellen?
Naja gut, wir haben den Branchendialog, wir haben die Potenzialanalyse. Das sind ja schon viele Dinge, die wir den Kommunen an die Hand geben, um herauszufinden, welchen Weg sie gegebenenfalls einschlagen können.
Können Sie mal ein paar Beispiele für die Punkte nennen, die dann im Punktekompass aufgegriffen werden, jetzt zusätzlich?
Das müssten Sie bitte machen. Können wir leider noch nicht abschließend sagen, ist noch in Bearbeitung. Aber das sind natürlich die Punkte, die dann auch am Ende zur Bewertung führen, ob wie ein Antrag gewankt wird.
Okay, danke.
Wir kommen zur zweiten Runde. Johannes Schätzel für die SPD-Fraktion.
Herzlichen Dank. Jetzt haben wir ja im aktuellen Förderregime auch gemerkt, dass es durchaus noch Lücken gab, die ein bisschen natürlich auch in der Natur der Förderung liegen. Sie haben das Lückenschlussprogramm kurz angesprochen. Ich halte das für eine exzellente Idee, um genau diese kleinen Lücken zu schließen. Können Sie noch mal ungefähr skizzieren, wie ein Projekt im Lückenschlussprogramm ablaufen würde?
Also es wird auch ein Projekt unter der Gigabit-Förderung 2.0 sein. Es gibt keine extra Förderrichtlinie, es gibt nur Modifizierungen zur Beschleunigung und zur Erleichterung. Sollen kleine Projekte sein, bis 500.000 Euro Gesamtvolumen. Und ich glaube, die größte Besonderheit, wie wir uns das vorstellen, die Richtlinie muss ja noch entsprechend angepasst werden, wäre, dass die Projekte sich dann nicht dem Ranking-Mechanismus insgesamt unterwerfen, also nicht konkurrieren mit allen anderen Projekten, sondern dass sie dann direkt bewilligt werden können und dass es auch unabhängig von den Landesobergrenzen abläuft.
Wie viel plant man dann aus den Länderbudgets abzuziehen für das Lückenschlussprogramm?
Ist im Detail noch in der Diskussion. Also da gibt es Vorstellungen, ist aber noch nicht definitiv.
Jetzt rege ich ein bisschen was an fürs Lückenschlussprogramm. Wir haben ja vorher über die Kosten pro Haushalt gesprochen. Ich gehe davon aus, dass es im Lückenschlussprogramm hauptsächlich um die Haushalte geht, die sehr, sehr schwer mit zu erschließen sind. Die Frage ist, ob man nicht zwei getrennte Werte pro Haushalt nehmen soll fürs reguläre Programm und fürs Lückenschlussprogramm.
Auch das wird alles noch diskutiert. Das ist noch in der Mache, sage ich mal.
Jetzt komme ich ein bisschen weg vom Förderregime, bleibt dennoch beim Glasfaserausbau. Mit Blick auf die aktuelle Marktlage, stellen Sie fest, dass sich die Marktlage verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr, Stichwort Zinspolitik?
Also wenn Sie die 50 Milliarden ansprechen, die die Branche zugesagt hat, so steht nach den Aussagen der Branche, die ich vernehme, steht diese Aussage noch.
Wenn wir dann das komplette Land quasi als Zielsetzung mit Glasfaser versorgen, wo glauben Sie, wo so eine Maximalfördersumme wäre? Also wie viel brauchen wir noch, bis wir dann in den Jahrestranchen irgendwann fertig sein könnten? Gibt es da eine Einschätzung zu?
Ja, also unser Ziel ist ja 2030 fertig zu sein, sage ich mal. Also
wie viele Fördermittel brauchen wir noch? Also das wäre die konkrete Frage.
Ja, genau. Also unser Ziel ist 2030 fertig zu sein. Und ich denke schon, dass wir bis dorthin auch noch weiter in der Größenordnung, die wir jetzt haben, weiter erstmal fördern müssen.
Also das heißt so ganz konkret, die 3 Milliarden bis 2030 werden wir brauchen?
Würde ich jetzt erstmal von ausgehen, ja.
Herzlichen Dank.
Und für die Unionsfraktion nochmal, Hans-Jürg
Dürr. Vielen Dank. Der nächste Förderaufruf soll im April sein, wie wir vorher gehört haben. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, das Lückenschlussprogramm soll noch nicht im April.
Doch, das ist Teil. Das ist
aber der Aufruf ist im Juni.
Ach so, okay, alles klar. Also es ist so, dass das aber Teil der Förderrichtlinie ist, aber der Aufruf verläuft getrennt.
Okay, und wann soll der sein?
Im Juni.
Im Juni, okay. Dann, was das Fastlane-Programm angeht, da gibt es diese Kritik, dass die Förderhöchstgrenze von 500.000 zu niedrig sei, so praxisuntauglich sei. Gibt es da Überlegungen, die anzuheben?
Wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende mit der Förderrichtlinie und diese Sachen werden gerade diskutiert, allesamt.
Okay. Also, aber das ist auch eine Überlegung, eventuell die Grenzen anzuheben.
Wie gesagt, wir sind einfach noch nicht fertig mit der insgesamt. Und häufig ist es ja auch so, dass wenn Sie etwas an einer Stelle rausziehen, dass dann in sich insgesamt das auch verändert. Und deswegen wird das auch insgesamt bearbeitet und diskutiert.
Und dann gibt es auch von kommunaler Seite den Wunsch, ob man die verfügbaren Haushaltsfördermittel nicht fortlaufend aktualisieren könnte, dass man einen Stand hat, wie viele Mittel noch zur Verfügung sind. Gibt es da Überlegungen, das zu tun?
Wie meinen Sie das? Das verstehe ich jetzt.
Dass es transparent wird, wie viele Mittel noch da sind.
Ja, das ist ja nicht so, dass es nicht mehr so, dass es ein Windhundprinzip gibt. Also dass man sozusagen weiß, wie viel, also dass man sozusagen, ob noch was da ist, sondern die Sachen werden ja bewertet im Ganzen und dann verteilt. Das heißt, sowas brauchen wir gar nicht.
Und Sie hatten auch das TK Nabeck angesprochen. Vorher gibt es denn da jetzt einen Zeitpunkt, wann es tatsächlich durchs Kabinett gehen soll? Es ist ja schon mehrfach auf der Tagesordnung gestanden, wieder runtergenommen worden. Gibt es jetzt einen Termin?
Also wir wollen das so schnell wie möglich abschließen. Jeder möchte, glaube ich, hier im Raum. Ich glaube, das eint uns tatsächlich, dass wir mit dem Ausbau vorankommen wollen. Und dazu gehört natürlich auch eine Beschleunigung. Und dazu gehört auch dieses Gesetz. Und das wollen wir jetzt zügig. Wir sind ja auch in den letzten Zügen in der Bundesregierung.
Aber gut, diese letzten Züge, die gibt es schon seit Monaten. Aber es gibt jetzt noch keinen fixen Termin, wann man sicher sagen kann, dass durchs Kabinett geht.
Nein.
Okay. Gut, danke.
Bündnis 90 Die Grünen, Mike Außendorf.
Ja, danke. Ich möchte mal einen Blick auf die Länder richten. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, das variiert ja stark, sowohl das Volumen, also das beantragte Fördervolumen, die Anzahl der Anträge. Aus Bayern kamen 552, aus Niedersachsen nur 9. Was wir ja schon verstanden haben, ist, dass in Bayern sehr viel mehr kleine Einheiten Anträge stellen. Das ist sicherlich ein Punkt. Können Sie noch andere Gründe feststellen? Gibt es vielleicht auch Erkenntnisse, also dass die Zahlen spiegeln ja die Quantität wieder, vielleicht auch über die Qualität und Förderwürdigkeit der Anträge? Ist das überall ungefähr gleich? Oder gibt es da vielleicht Länder, die viele Anträge stellen, die aber im Grunde von vornherein keine Aussicht auf Erfolg haben? Können Sie das ein bisschen vielleicht schon mal einsortieren?
Naja, Aussicht auf Erfolg heißt ja, ist ja immer, muss man immer in seinem eigenen Land sehen. Ja, ich sag mal, die Schleswig-Holsteiner zum Beispiel, die sind sehr, sehr weit schon mit dem Ausbau, haben schon sehr viel investiert, auch in die richtige Technologie und sind deswegen weiter als andere Bundesländer, die mit sehr vielen Förderanträgen kamen. Deswegen ist das für die einzelne Kommune vielleicht auch immer gar nicht von Anfang an so sichtbar, ob sie jetzt Aussicht auf Erfolg haben oder nicht. Ich würde jetzt erstmal keine Strategie hinter vermuten. Aber okay. Der Kollege würde gerne dazu noch was sagen.
Nur einen kurzen Hinweis. Sie könnten noch mal in der Tabelle 12 im Evaluierungsbericht vertiefen, wo noch mal aufgeführt wird, in welchem Bundesland wie viele Punkte, wie viele Anträge in welcher Punkterange vorliegen und was in jedem Bundesland die Mindestpunktzahl war, also die Grenzpunktzahl, um bewilligt zu werden.
Ja, vielen Dank. Gucke ich noch mal rein. Noch mal zu den Ländern. Die Fachpresse berichtet ja da an dem Punkt, es gäbe da auch Kritik aus den Ländern an den verpflichtenden Branchendialogen. Da wird behauptet, das sei immer größer werdende Bürokratie, die für viele Kommunen nicht zu stemmen sei. Vielleicht mal ein Satz zur Bürokratie. So ein ganzes Förderprojekt ist ja, oder Förderprogramm ist ja Bürokratie. Und da möchte ich einmal darauf hinweisen, dass Bürokratie halt nicht immer böse ist, sondern ja einfach Mittel zum Zweck ist und an so einer Stelle eben auch gebraucht wird. Aber die Frage wäre, ist diese Art von Kritik auch direkt schon mal an das Ministerium gerichtet worden? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein ganzes Förderprojekt, dann ist ja der Branchendialog, jedenfalls stelle ich mir das so vor, eher ein kleiner Teil an dem Gesamtaufwand. Können Sie da vielleicht mal eine Einschätzung geben, jetzt wie viel Arbeitszeit anteilsmäßig eine Kommune für einen Branchendialog aufwenden muss im Verhältnis zu so einem ganzen Projekt?
Ja, also ich kann Ihnen da, ich stimme da mit Ihnen überein, dass das, aber es ist natürlich immer so, wenn, wissen Sie, wenn Sie am Anfang etwas neu einführen, dann gibt es einfach immer Widerstände. Und manche guten Dinge, die müssen einfach, brauchen erstmal Zeit, damit sie dann auch gelebt werden, damit die Leute auch die positiven Dinge daraus sehen. Und ich persönlich stehe hinter diesen Branchendialogen, sind jetzt ja auch verpflichtend. Und wir haben aber auch, da wir diese Kritik natürlich aufnehmen, auch gesagt, es soll so einfach wie möglich, auch die Standards sollen so bürokratiearm wie möglich umgesetzt werden.
Für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne einen Blick richten auf die Potenzialanalyse. Da haben wir insbesondere im Zuge der Entstehung der neuen Gigabit-Förderung einige Gespräche geführt und einige Debatten auch hier im Ausschuss. Mich würde mal interessieren, die Bundesländer haben das ja wie der Teufel das Weihwasser zunächst betrachtet, die Potenzialanalyse. Wie ist denn die Stimmung bei den Bundesländern in Bezug auf die Potenzialanalyse? Hat sich denn da etwas ins Positive entwickelt?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist tatsächlich so, dass die Länder die jetzt sehr positiv betrachten. Das ist ja auch genau das, was ich sage. Manchmal ist es so, dass wenn man etwas Neues einführt, dass dann eben gewohnte Sachen neu aufgerollt werden und dass das erstmal auf Widerstand stößt. Und unsere Rückmeldung von den Ländern ist eine sehr positive bei der Potenzialanalyse. Die nutzen das sehr gut und sehen das als guten Anhaltspunkt dafür, in welche Richtung sich welche Gebiete auch entwickeln können.
Vielen Dank. Dann würde ich gerne auch auf den Punkt interkommunale Zusammenarbeit nochmal einen Fokus richten. Es gibt ja ein Bundesland, das besonders kleinteilig ist bei der Gemeindenstruktur, nämlich der Freistaat Bayern. Wissen wir, dass bei den Kriterien bei der Beurteilung, ob ein Antrag förderfähig ist oder nicht, auch das ein Faktor ist, inwieweit man gemeinsam einen Förderantrag gestellt hat. Können Sie verstehen, warum Bundesländer ja auch nicht auf Staatsregierungsebene versuchen, das zu pushen? Ich meine, beispielsweise Bayern hat ja eh sehr, sehr viel Geld bekommen, mehr als jedes andere Bundesland, aber da ja insbesondere auch aus diesem Bundesland besonders auch Kritik immer wieder zu hören ist, würden Sie nicht auch sagen, dass dort erstmal ein Fokus darauf gelegt werden sollte, die Möglichkeiten der Bundesförderung auch wirklich maximal auszureizen, auch im Sinne, dass man die Gemeinden vor Ort dazu ermutigt, gemeinsam interkommunal zusammenzuarbeiten und gemeinsam Anträge zu stellen?
Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können.
Super, dann kann die Fragestunde gar nicht besser für mich enden und ich verzichte auf die restlichen 50 Sekunden.
Frau Bengstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Im Evaluationsbericht heißt es, dass die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern davon profitierten, dass andere Länder ihre Fördervolumina nicht ausgeschöpft haben. Gleichzeitig gab es ja sozusagen Landesobergrenzen zur Förderung. Werden da gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen und oder gegebenenfalls Kriterien anders gewichtet?
Nein, die Kriterien zur Berechnung der Landesobergrenzen bleiben bestehen.
Alles klar.
noch eine andere Frage. Es wurden laut Evaluationsbericht im Jahr 2023 rund 638.000 Gigabit-Anschlüsse gefördert. Können Sie jetzt unabhängig vom Evaluationsbericht angeben oder haben Sie Informationen, wie viele dieser geförderten Anschlüsse bis jetzt tatsächlich realisiert wurden und wie viele Endkunden denn tatsächlich schon einen Vertrag über eine Netzanbindung mit Gigabit-Geschwindigkeit abgeschlossen haben?
Ja, also es ist ja so, dass wir die Förderbescheide am Ende des vergangenen Jahres übersandt haben und tatsächlich ist da selbstverständlich noch kein einziger dieser Anträge auch umgesetzt worden, weil die Kommunen jetzt ihre Ausschreibungen anfangen, dann irgendwann muss gebaut werden. Das passiert leider nicht so schnell. Da können wir auch noch so viel Netzausbaubeschleunigung beschließen.
Keine weiteren Fragen.
Dankeschön. Anke Domscheit-Berg, Die Linke.
Ich habe den Medien entnommen, dass es in der neuen Rahmenregelung einen Open Access für gewissen Zeitraum geben soll. Also Open Access gibt es jetzt schon bei den Förderungen, aber soll das tatsächlich limitiert werden? Und wenn ja, auf welchen Zeitraum? Können ja auch falsche Medienberichte sein. Also
ja, ist uns nicht bekannt. Also das kann ich nicht bestätigen, dass es da so eine Regelung gibt.
Höre ich ja gerne. Also da stand auch noch was anderes, das hätte ich auch gerne, kann genauso falsch sein. In dem gleichen Medienbericht, Tagesspiegel Background war das, stand drin, es soll Preisvorgaben für Vorleistungsprodukte durch den Bund unter Beteiligung der B-Netz A geben. Soll es die geben? Dann schließen sich da Fragen an.
Das ist eine Vorgabe aus den Breitbandbeihilfenleitlinien der EU-Kommission.
Ja, ja, die neue Rahmenregelung, von der rede ich. Sollen die dann bundesweit gelten? Und warum macht die nicht die B-Netz A?
Gut, die Redezeit ist vorbei.
Vielleicht gibt es da noch
erhellende Erkenntnisse im Nachgang. Vielleicht können Sie das ja schriftlich noch beantworten. Gut, in diesem Sinne sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunkts der Debatte. Wir nehmen den Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis und ich danke ganz herzlich den Gästen aus dem BMDV, hier dabei zu sein und uns Rede und Antwort zu stehen. Und damit schließe ich jetzt auch die öffentliche Sitzung des Ausschusses und wir beenden den Livestream jetzt.